Wundervoll.
Es wäre übrigens gut, habe ich mir vorhin gedacht, wenn man, bevor man aufnimmt, schon eine Idee fürs Intro hätte. Dass man sich nicht irgendwie im Schnitt irgendwas Albernes rauspicken muss, was vielleicht passen könnte.
Aber darum geht's doch. Entweder sagst du am Anfang irgendwas, so wie wir jetzt gerade. Wahrscheinlich wird das auch deine Idee. Du bist ein Fuchs.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi.
Wir haben ja neulich mal auf Twitter so eine kleine Diskussion gehabt, in der es darum ging, welche Art von Spielen denn so beliebt sind und was man mal so besprechen sollte, also unter unseren Hörern.
Ja, das war nicht nur eine Diskussion, das war sogar ein ausgewachsener Poll. Und da hat etwas gewonnen, was ich nicht erwartet habe.
Ich auch nicht, denn unter anderem kam dabei raus, dass die Menschen obskure Spiele mögen und sich wünschen, dass wir öfter darüber sprechen. Und dem kommen wir heute zumindest so ein bisschen nach, denn Super Mario Bros. 2 ist natürlich in erster Linie ein großer etablierter Titel, aber hat beim genauen Hinsehen auch eine durchaus obskure Entstehungsgeschichte.
Ja, nicht nur Entstehungsgeschichte. Ich finde, das Spiel ist auch so, vor allen Dingen für die Super Mario-Reihe, schon irgendwie obskur.
Ja, es spaltet auf jeden Fall so die Nintendo-Ultras. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Denn das Spiel tanzt, wenn man sich den Rest des Kanons so anschaut, schon sehr aus der Reihe. Das stimmt. Denn eigentlich war das Spiel ja im Ursprung auch gar kein Super Mario-Titel. Aber dazu später mehr.
Ja, aber wie das manchmal so ist, ne? Zweite Teile von Trilogien, gerade bei Nintendo, die tanzen manchmal aus der Reihe, ist halt so. Und das tut auch Super Mario. Aber wie du schon sagtest, den Grund, den erfahren wir nachher.
Genau.
Aber bevor wir jetzt anfangen, kommen wir doch mal kurz zu den Key Facts des Spiels. Wir sprechen heute über Super Mario Bros. 2. Der Entwickler war Nintendo, beziehungsweise die interne Entwicklungsabteilung R&D4, Nintendo Research and Development und SRD, System Research and Development. Publisher ist natürlich Nintendo, so wie es sich gehört in der damaligen Zeit. Das Ganze kam 1988 in den USA auf den Markt. Das Ganze kam 89 dann in Europa und erst 1992 in Japan. Verrückt, dass die so weit hinten lagen. Mhm. Super Mario, zur Überraschung aller, das Genre ist Jump'n'Run. Das Ganze gab's auf dem NES, natürlich, aber auch in einem Remake auf dem Super Nintendo. Das Ganze gab's ebenfalls in einem Remake auf dem GBA, also auf dem Game Boy Advance und natürlich auch auf der Virtual Console, auf der Wii. Und ich habe ja eben gerade gesagt, das Erscheinungsjahr ist 88, 89, 92. Wir nehmen jetzt mal das Originale, also das erste Veröffentlichungsdatum und schauen uns mal an, was war da so los. 1988 war natürlich, wie jedes Jahr in den 80ern, wichtig für die Popkultur. Tobi, was für Games kamen denn raus?
Naja, überraschenderweise Super Mario Bros. 3.
Was?
Zumindest in Japan. Ganz, ganz verrückt.
Ja.
Mega Man 2 ist erschienen. Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Leisure Suit Larry Teil 2. Chase HQ, Ghouls and Ghosts, haben wir neulich erst drüber gesprochen. Mhm. Wings of Fury und zum Beispiel Ninja Gaiden.
Mhm.
Und was war im Kino so los?
Stirb langsam 2 kam raus. Darüber haben wir letztes Jahr in unserer Weihnachtsfolge, in einer unserer 2 Weihnachtsfolgen gesprochen. Chucky die Mörderpuppe, das wird Sebo sehr freuen, der mag den, glaube ich, ganz gerne. Roger Rabbit kam raus, die nackte Kanone, der funktioniert übrigens auch heute noch sehr gut. Mhm. Twins,
ebenso.
Ja, genau. Moonwalker, der eher nicht, also von der Musik mal abgesehen. Red Heat, Bloodsport, Rambo 3, Akira und Hellraiser 2. Und ich glaube auch ein gewisser Beetlejuice, über den wir neulich auch gesprochen haben.
Ist das so?
Ja, es ist, glaube ich, auch so. Und was war in den Single-Charts so los?
I should be so lucky. I should be so lucky von Kylie Minogue ist erschienen. Mhm. Ella Ella von, wie hieß sie denn nochmal?
Das weiß ich nicht.
Nicht France Gall oder doch? France Gall, doch, France Gall hieß sie natürlich. Und Whitney Houston trällerte One Moment in Time. Also auch da ganz, ganz ikonische Klassiker.
Mhm. Wie ikonisch ist denn deine Geschichte mit Super Mario Bros. 2, Tobi? Du hast doch sicherlich eine. Du bist doch ein Nintendo-Kind.
Auf jeden Fall. Ich habe mir das Spiel ja auch gewünscht und bin hier also ganz in meinem Element. Und wie ja alle wissen, habe ich nie selber ein NES besessen. Aber ich verbinde trotzdem einige viele schöne Erinnerungen und Momente an meine Jugend, damals in den frühen 90ern mit dem Spiel. Denn mein Kumpel Tanner, der ging in meine Klasse, der hatte ein NES. Und bei dem habe ich das Spiel tatsächlich auch oft gespielt, wie das damals so war. Man hatte ja nicht so irre viele Spiele in seiner Sammlung. Von daher hat man die, die man hatte, dann auch wirklich oft und ausgiebig gespielt. Und das war immer ganz witzig, denn die Familie von Tanner hatte einen Kiosk. Und da war hinten dran so eine Art Wohnzimmer, so ein Aufenthaltsraum mit einem Sofa und einem Fernseher und so und eben auch diesem NES. Und da haben wir dann häufig rumgehangen und gezockt und uns vor allem mit Snacks aus dem Kiosk versorgt.
Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja, ja.
Das war sehr, sehr cool. Und damals waren so neue Spiele ja noch was total Besonderes für uns. Also man hatte ja nicht so viele Module. Und so ein neues Spiel wurde dann einfach exzessiv gespielt. Vor allem, wenn es die Fortsetzung von so einem Klassiker war.
Klassiker hat damals ja noch nicht unbedingt, aber war schon Überspiel, schon damals.
Na, es war ja spät, ne? Es waren die 90er, Super Mario Bros. 1 war schon lange draußen. Ne? Also das kannte man schon.
Ja klar, aber war es damals schon Klassiker?
Ja, heute. Es war zumindest ein großer Name.
Auf jeden Fall, ja, da sind wir uns einig.
Und auch sonst war Nintendo und auch Super Mario ja allgegenwärtig, ne? In der Werbung, im Fernsehen, die Super Mario Bros. Super Show lief auf RTL.
Captain N.
Ja, also ich war großer Nintendo-Fan und habe dieses Spiel damals auch wirklich gern gespielt.
Du hast dir ja von Tanner auch mal dein NES ausgeliehen. Und ich weiß noch, dass ich bei dir mit Freude Super Mario Bros. 3 gespielt habe.
Ja.
Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, so neidisch gewesen bin und das so gern für einen Amiga gehabt hätte. Ne? Und es gab nichts, was irgendwie auch nur annähernd in diese Richtung ging auf dem Amiga. So ein geiles, großes Edel-Jump'n'Run. Also, ja.
Ja, wir hatten mal getauscht. Er hatte in der Zeit meinen Gameboy.
Dann hast du den besseren Deal gemacht eigentlich. Also für die Zeit zumindest. Ja, komm, das NES war schon geiler als der Gameboy. Aber egal, darum soll es hier nicht gehen.
Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendeine Verbindung zu dem Spiel?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, das mal im Kaufhaus gespielt zu haben. Wenn es irgendwo drin war, habe ich das sicherlich mal angefasst. Aber was ich gerade gesagt habe, ich habe da eher die Verbindung zu Super Mario Bros. 3 und tatsächlich auch Tanners NES bei dir zu Hause. Übrigens, Grüße gehen raus, solltest du das hier hören. Tanner, vielen Dank, dass du Tobi dein NES ausgeliehen hast. Ja. Ich konnte mal ein bisschen Super Mario Bros. 3 spielen und sehr neidisch sein. Nee, ansonsten ist ein Name Super Mario Bros. Klar. Ich kenne das Cover, habe das auch damals im Kaufhaus gesehen. Aber das war's.
Du warst ja auch?
Sega-Kind.
Ah, wer hätte das gedacht?
Ja. Richtig, ich wollte ja auch immer einen Captain S haben, habe ich aber nicht gekriegt. Aber genug von Captain S, den ich nie gekriegt habe. Lass uns doch mal gucken, welches ominöse Geheimnis die Entwicklungsgeschichte von Super Mario Bros. 2 verbirgt. Wir gehen aber noch nicht ins Making-of, sondern wir bereiten das so ein bisschen vor.
Wir bauen einen ganz raffinierten Spannungsbogen auf. Und der beginnt im Jahr 1985, denn in dem Jahr erschien ja Super Mario Bros. 1, also der Vorgänger, und das war ein riesiger Erfolg. Und da stand Nintendo natürlich einigermaßen unter Druck, um schnell einen Nachfolger zu liefern. Und in Japan gab es auch einen Nachfolger, also Super Mario Bros. 2 erschien da bereits 1986. Allerdings nicht unser Super Mario Bros. 2, also die westliche Variante. Den japanischen zweiten Teil kennen wir nämlich heute als Super Mario Bros. The Lost Levels. Und im Prinzip war das auch nur die extrem schwere Version vom ersten Teil. Natürlich mit anderen Leveln. Optisch war es aber exakt dieser erste Teil. Und das war genau der Punkt, denn The Lost Levels wurde zwar in Japan veröffentlicht, aber Nintendo of America, genauer gesagt Howard Phillips, der war damals für die Spielauswahl im amerikanischen Markt zuständig, fand das Spiel viel zu schwierig und frustrierend für westliche Spieler. Und er hatte große Angst, dass diese westlichen Spieler dadurch eventuell abgeschreckt werden könnten, wodurch in der Folge weniger Absatz hätte entstehen können. Und der Mann, der hatte damals ein ganz gutes Standing und eine ziemlich große Stimme bei Nintendo of America, und zusammen mit Minoru Arakawa, dem damaligen Präsidenten von Nintendo of America, wurde dann entschieden, dass dringend ein anderes Spiel bzw. ein anderes Super Mario Bros. 2 nur für den westlichen Markt her musste. Und das führte dann zu einer ziemlich kreativen Lösung. Und diese Lösung war Jumi Kojo Doki Doki Panic.
Was?
Ich glaube, es heißt übersetzt so viel wie schnell, schnell, keine Panik oder eben doch Panik, wie auch immer.
Mhm.
Also ein Spiel, das ursprünglich für das Famicom Disk System in Japan entwickelt worden war. Und das musste dann tatsächlich als Vorlage für Super Mario Bros. 2 herhalten, so wie wir es heute kennen.
Vorlage ist noch sehr nett ausgedrückt.
Blaupause?
Das klingt alles ein bisschen verwirrend, ist aber schon plausibel, denn wer Super Mario Bros. 2 beziehungsweise auch die Reihe kennt, der merkt relativ schnell, dass dieser Teil, über den wir heute sprechen, schon sehr anders war als der Rest der Reihe. Das hast du ja vorhin auch schon mal angedeutet. Woran das liegt, da kommen wir am Ende unseres Spannungsbogens nochmal zu.
Ich bin schon richtig gespannt.
Wie der Spannungsbogen?
Wie ein Spannbettlaken.
Was ist gespannt? Schon ganz schön dolle. Okay, reicht mit schlechten Witzen. Lass uns doch mal das Spiel anschauen.
Yes.
Super Mario Bros. 2 basiert ja, ne, ich habe ja gerade schon gesagt, so Vorlage ist echt noch nett gesagt, das basiert komplett auf einem anderen Spiel, auf diesem anderen Spiel Doki Doki Panic. Und das macht es halt so besonders. Aber was genau macht denn dieses Super Mario Bros. 2 dann so besonders, so komplett anders?
Naja, was es so besonders macht, das sind die komplett anderen Mechaniken in erster Linie im Vergleich zum ersten Teil. Also anstatt zum Beispiel auf einen Gegner zu springen und die damit zu killen, kann man sie, nachdem man auf dem Kopf steht, sozusagen aufheben und durch die Gegend werfen.
Das ist übrigens total weird, wenn du das erste Mal spielst. Du schmeißt Super Mario Bros. 2 rein, du springst natürlich auf den Gegner und dann stehst du auf dem und dann geht der Gegner weiter und du stehst auf dem Gegner und der trägt dich halt.
Voll geil eigentlich.
Weird, oder?
Ja, schon.
Ich weiß nicht.
Und je nachdem, wo man die Gegner so hinschmeißt, landen die einfach auf sicherem Boden, dann laufen sie fröhlich weiter. Schmeißt man sie aber auf einen anderen Gegner, sind beide dahin, sind beide weg, sind beide besiegt.
Wenn du Glück hast, dann springen sie auch noch weiter auf den nächsten. Das kann auch passieren. Dann, du kannst so eine ganze Reihe an Gegnern mit einem treffen. Das ist aber schon nicht leicht.
Ja, passiert eher so zufällig. Ne?
Mir ist es auch definitiv zufällig passiert. Bestimmt können Pro-Gamer das auch mit Absicht.
Man kann sie aber auch in den Abgrund schmeißen, dann sind sie auch weg.
Ja, genau. Oder halt aus dem Bild, also überhaupt aus dem Bildschirm raus kannst du sie auch schmeißen. Genau.
Genau. Also das ist ein ganz cooler Mechanismus, der aus Doki Doki Panic komplett übernommen wurde. Und der hat natürlich diese Dynamik des Spiels komplett verändert. Du hast es gerade gesagt. Also während ja Super Mario Bros. 1 und ja eigentlich auch alle anderen Teile der Reihe darauf basieren, dass man Gegnern auf den Kopf hüpft, ist das hier ein ganz, ganz neuer Mechanismus, den man hier kennenlernt und der überträgt sich auch später noch in ganz andere Teile in dem Spiel, kommen wir aber gleich noch drauf.
Und wo wir gerade bei neu sind, Charakterauswahl.
Und zwar nicht nur Luigi und Mario.
Richtig, es gibt nämlich ganze 4 Charaktere, die sich auch sehr voneinander unterscheiden im Spielgefühl. Mario ist Allrounder, Luigi springt hoch, Peach kann für kurze Zeit schweben und Toad ist wendig und hebt besonders schnell Gegenstände auf. Und das gibt dem Spiel dann tatsächlich eine strategische Komponente, weil man oft den einen Charakter auswählen muss oder zumindest kann, der am besten zum jeweiligen Level passt. Abgesehen davon unterscheidet sich auch die Story von anderen typischen Mario-Spielen. Wir befinden uns hier nämlich in der Traumwelt Subcon oder Subcon, wo der böse Froschkönig Ward die Bewohner versklavt hat. Was für ein Fiesling.
Oh ja.
Mario und seine Freunde, die müssen ihn halt besiegen, um diese Traumwelt zu befreien. Das ganze Setting ist also deutlich surrealer, wobei Pilzkönigreich ist jetzt auch nicht wenig surreal, oder?
Aber auch die komplette Aufmachung, die Ebenen des Leveldesigns und die Gegner, die sind schon wirklich komplett anders als alle anderen Teile der Reihe. Und das sind schon ein paar sehr andersartige Neuerungen am gewohnten Mario-Konzept und alles Dinge, die von den Fans ziemlich unterschiedlich aufgenommen worden sind. Also die einen stören sich an dieser Andersartigkeit, die anderen lieben gerade diese Abwechslung, die als Spieler hier auch mal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Ne?
Ja, das stimmt. Aber wir haben gerade schon die Handlung angeteased. Lass uns doch da nochmal kurz eintauchen. Ich meine, kein Bowser, Prinzessin Peach muss dieses Mal nicht befreit werden. Die ist Teil des Teams. Es gibt kein Pilzkönigreich. Das können wir ja nicht unkommentiert lassen. Also, was ist los in diesem Subcon und wer ist dieser Ward?
Von vorne. Alles beginnt in einem Traum, also in Marios Traum. Und in dem findet er sich halt in dieser mysteriösen Welt Subcon wieder. Und die wird von Ward und seinen Schergen beherrscht. Und der Ward hat die armen, friedlichen Bewohner von Subcon, die sogenannten Traumwesen, gefangen genommen und versklavt, um seine Macht über das Land zu sichern. Und als Mario aufwacht, erzählt er dann seinen Freunden Luigi, Peach und Toad von diesem Traum. Merkwürdigerweise hatten die aber denselben Traum. was sie schließlich dazu bringt, eine Höhle zu erkunden, die Mario im Schlaf gesehen hat. Und in dieser Höhle finden sie eine mystische Tür, die tatsächlich in die Traumwelt Subcon führt.
Okay, das finde ich ganz interessant. Woher weiß man denn das überhaupt? Habe ich nicht lange genug im Hauptmenü gewartet, dass mir eine Story erzählt wird? Oder steht das vielleicht in der Anleitung?
Es steht in der Anleitung. Aber auch im Spiel selber, da gibt's nach dem Titelbildschirm noch einen weiteren Screen, in der dir die Story in Kurzform erzählt wird. Nicht ganz so ausführlich wie im Handbuch, aber immerhin.
Ah ja, okay. Ja, ich hätte im Titelscreen einfach ein bisschen länger warten sollen. Aber sie hätten es trotzdem pixeln können. Also ein Intro, so wie im Originalspiel halt. Das wäre schon nett gewesen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Hinweis. Also wenn du das vorher gelesen hast und du bist im ersten Levelabschnitt, möchte ich es mal nennen. Das ist so eine Art spielbares Prequel. Du fällst da ja dann so runter und dann gehst du durch die erste Tür.
Genau.
Und dann geht's los. Dann bist du in Subcon angekommen und dann müssen Mario und seine Freunde gegen die Armee von Ward kämpfen, um die Traumwesen zu befreien. Und am Ende sind sie in Ward Schloss. Spoiler-Alarm.
Oh, okay.
Sage ich natürlich, nachdem ich den Spoiler gemacht habe. Der Froschkönig ist allerdings gar nicht so leicht zu besiegen, aber er hasst Gemüse, das wird noch wichtig in dem Spiel, und die Helden müssen ihm Rüben und allerlei anderes Zeug, was da so rumfliegt, in seinen Mund werfen, um ihn damit zu schwächen. Und jetzt mache ich nochmal Spoiler-Alarm. Wenn die Helden ihre Mission dann erfüllt haben, dann wacht Mario plötzlich auf und stellt fest, dass alles nur ein Traum war. Oder doch nicht? Diese Frage bleibt offen im Raum, ob Subcon und die Ereignisse alles nur ein Traum, also in Marios Kopf stattgefunden haben, oder ob es diese Traumwelt tatsächlich gibt und Mario und seine Freunde sie gerettet haben. Wer weiß. Aber das sieht man tatsächlich nach dem Spiel in einer Art kleinem Abspann.
Ja, und der ist wirklich schön.
Das ist sehr nett gemacht, ist aber, und darum habe ich eben gerade so provokant gefragt, woher man diese Story kennen soll. Am Ende kommst du da raus, du siehst den besiegten Gegner und dann ist Mario im Bett und träumt das alles und du denkst, hä? Warum? Also da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können und ein kleines Intro pixeln.
Ja, ja.
Hätte ich nett gefunden.
Ja. Aber vielleicht reicht's auch erstmal zur Geschichte, beziehungsweise zum Background, denn wir wollen ja nicht zu viel spoilern bei einem Spiel, das so fast 30 Jahre alt ist.
Ja, wir haben ja schon alles gespoilert, zumindest die Story haben wir gespoilert.
Wir haben aber noch nicht über das Gameplay gesprochen.
Das haben wir noch nicht.
Lass uns mal schauen, wie andersartig sich das Spiel denn nun tatsächlich spielt und vielleicht auch einfach mal mit dem Positiven beginnen. Denn erstmal, und das kann man ganz objektiv so sagen, gibt Super Mario Bros. 2 den Spielern deutlich mehr Freiheiten als der direkte Vorgänger.
Ja, auf jeden Fall.
Gerade schon gesehen an den Spielfiguren. Wir können aus Vieren auswählen, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Das gab es vorher nicht. Die kann man allerdings nur im Einspielermodus spielen. Es gibt also keine Möglichkeit, zu zweit gleichzeitig zu spielen.
Ja, das stimmt. Das haben sie wohl auch, soweit ich das gelesen habe, mit Absicht weggelassen, weil sie den Zwei-Spieler-Modus im ersten Teil unnötig und auch ein bisschen aufgesetzt fanden, unfertig.
Ja, aber zurück zu unseren vier Helden. Wir haben ja eben schon aufgezählt, welche das sind. Ich wiederhole es auch gerne nochmal für diejenigen, die später dazugekommen sind. Also wir haben Luigi, der, je länger man die Sprungtaste gedrückt hält, sehr, sehr hoch springen kann. Und auch sehr weit. Und dabei quasi so durch die Luft läuft.
Das sieht putzig aus.
Ja, mein Lieblingscharakter übrigens.
Okay.
Dann gibt's Prinzessin Peach, die ist zwar ein bisschen lahm, aber kann dafür ein paar Sekunden lang schweben in der Horizontalen. Mhm. Das ist sehr, sehr praktisch mitunter. Und dann haben wir Toad, den kleinen Pilz, der zwar nicht sehr hoch springen kann und auch nicht so weit, aber der ist sehr schnell und kann entsprechend flink dann so Dinge aufheben. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und es gibt selbstverständlich Mario, also unseren Allrounder, der von allem so ein bisschen kann.
Ja, und das Ganze kann man dann nochmal runterbrechen. Da gibt es tatsächlich so ein bisschen rollenspielmäßig drei Eigenschaften, Stärke, Geschwindigkeit und Springen. Und das Ganze wird dann mit Punkten angegeben. Luigi hat zum Beispiel Stärke 3, Geschwindigkeit 3 und Springen 5. Mhm. Prinzessin Peach hat Stärke 2, Geschwindigkeit 2 und Springen nur 3. Toad hat 5, 5, 2 und Mario ist, wie du schon gesagt hast, in allem durchschnittlich, der hat in allem eine 4. Und wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, dann sehen wir, Prinzessin Peach ist mit gerade mal 7 Punkten mit Abstand die Schwächste und Toad und Mario haben beide 12. Mhm. Die sind also die Besten. Aber Peach hat natürlich diese Schwebe-Sonderfertigkeit, die ihr trotzdem ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und auch eine Berechtigung in dem Spiel gibt, finde ich.
Ich glaube übrigens, dass diese Skala erst im Nachhinein entstanden ist. Möglicherweise kommt die Einteilung hier aus der Fanbase, ich glaube, damals hat man sich diese Fertigkeiten und auch dieses Ausloten, wer ist für was am besten und was kann welcher Charakter, musste man sich schon selber erarbeiten.
Auf jeden Fall, das steht nicht in der Anleitung, haben wir extra nochmal nachgeguckt. Ob es von der Fanbase ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es auf jeden Fall so mit diesen Punkten auf mehreren Seiten gesehen, auf verschiedenen Seiten. Also da scheint auf jeden Fall was dran zu sein. Du hast gerade schon gesagt, dein Lieblingscharakter war Luigi?
Genau.
Okay, ich habe tatsächlich am meisten mit Toad gespielt. Gar nicht aus einem bestimmten Grund. Ich habe natürlich mit Mario angefangen, wie wahrscheinlich die meisten.
Ja.
Und bin dann irgendwie auf Toad umgeschwenkt und fand das eigentlich ganz gut. Also der hat sich für mich gut gesteuert. Ich habe dann zwischendurch auch ein paar Mal Luigi genommen. Und wenn du dann an Toad gewöhnt warst, ich sag nochmal, springen 2 und dann auf Luigi gehst, springen 5, dann war der sehr floaty, sehr ungenau. Das war schon krass. Also da hat man wirklich einen Unterschied gemerkt zwischen diesen Figuren.
Ja, ich fand immer schon Luigi am besten. Ich habe den auch in Super Mario Bros. 1 immer spielen müssen, weil Tana natürlich Mario genommen hat. Deswegen war ich schon ein bisschen gewöhnt an den, obwohl sie sich da natürlich komplett gleich gespielt haben. Aber ich habe immer so ein bisschen was für den, ja, für den Anti-Helden übrig gehabt, also für Luigi. Und ich fand auch dieses Laufen in der Luft, dieses hohe, weite Springen ganz geil. Mario fand ich super langweilig, weil man diese durchschnittlichen, alle ganz okayen Fähigkeiten nicht so bemerkt hat. Die waren einfach okay. Und gerade bei Luigi und auch bei der Prinzessin hat man ja wirklich dieses sehr hohe Springen in der Luft laufen oder das Schweben wirklich gemerkt.
Ja.
Und ich fand auch Toad cool. Ich mochte diese schnelle, tighte Steuerung von dem ganz gerne. Aber ich fand ihn als Charakter irgendwie nicht so cool. Deswegen habe ich immer Luigi genommen.
Und wenn wir gerade bei Luigi mit dem Springen auch sind, es gibt ja tatsächlich Orte beziehungsweise Level, das hatten wir ja schon gesagt, da sind bestimmte Charaktere von Vorteil zumindest. Also du kannst jeden Level mit jedem Charakter spielen.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel zufällig Luigi genommen und in Stage 5-3 ziemlich am Anfang, da gibt's eine Plattform am Anfang des Levels und da kannst du nur mit Luigi drauf. Und da gibt's dann tatsächlich eine geheime Abkürzung, wo du eine ganze Welt überspringen kannst.
Die Warp Zone.
Ich hab's aber nicht gemacht, weil ich das ganze Spiel sehen wollte.
Sehr, sehr vorbildlich natürlich.
Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Feature. Für so ein altes Spiel, das ist schon cool, dass die sich Gedanken gemacht haben. 4 Figuren, die sich unterschiedlich spielen, du aber jeden Level mit jeder Figur spielen kannst. Das ist dein Spielstil, wenn du lieber floaten willst die ganze Zeit, dann spielst du halt alles mit Peach, dann ist es so.
Ja, und es war mindestens abwechslungsreich.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob mir das damals so sehr bewusst war, wie unterschiedlich die sich spielen. Also wenn man das strategisch nutzen wollte, dann musste man das Spiel schon ein bisschen kennen und oft gespielt haben.
Auf jeden Fall.
Die Figur auch entsprechend zu spielen, um die richtige Figur auszusuchen. Aber wie gesagt, allein schon wegen der Abwechslung fand ich es ziemlich cool. Und was ja auch ganz nett ist, du kannst ja nach jedem Level neu wählen. Du musst nicht dich am Anfang entscheiden für eine Figur und die dann bis zum Ende mitnehmen, sondern kannst dich nach jeder Welt umentscheiden.
Oder wenn du halt tot gehst.
Ja, tot.
Ja.
Badum-tsch. Was auch auffällt, es gibt keinerlei UI in dem Spiel. Weder wird angezeigt, wie viele Leben ich noch habe, noch gibt es irgendwie einen Timer oder Punkte.
Naja, es gibt fast keine UI. Also links oben werden Trefferpunkte angezeigt, am Anfang hat man 2.
Genau, man kann 2-mal getroffen werden, aber auch die Info, wie viele Leben du noch hast, also zu Beginn sind es 3, bekommst du eigentlich nur vor dem Start in so einem kleinen Screen vor einem neuen Level. Mhm. Ne? Ein Timer gibt es tatsächlich gar nicht in dem Spiel. Man
Gott
kann
sich Dank.
Also richtig, richtig viel Zeit lassen.
Ja.
Was dazu führt, dass das Spielgefühl auch echt sehr viel entspannter ist als beim Vorgänger. Das mag ich in dem Spiel eigentlich auch ganz gerne.
Ich hasse Timer in Spielen. Ich bin großer Castlevania-Fan. Ich mag die Reihe sehr, sehr gerne. Aber verdammt nochmal, ich hasse Timer. Ich bin bei Plattformen immer vorsichtig. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Jump'n'Runs, weil ich ständig irgendwo daneben springe. Ich mache dann alles ein bisschen langsamer und gucke und denke, okay, da sind Gegner. Wie weiche ich ihn aus oder wann springe ich drauf? Und dann bist du fast am Ende und dann ist die Zeit zu Ende. Das hatte ich übrigens bei Ghouls and Ghosts, hatte ich das auch ein paar Mal. Da ist der Timer ja wirklich sehr, sehr eng. Da musst du dich wirklich beeilen in dem Spiel. Also ich war sehr froh, dass es in diesem Spiel keinen Timer gibt.
Ja, das hatten wir ja letztens auch schon, glaube ich, auch im Zusammenhang mit Ghouls and Ghosts erwähnt, dass es so gemein ist, wenn man eh schon ein schweres Spiel hat und sich wirklich Mühe gibt und es dann vielleicht auch geschafft hat und dann so ein bescheuerter Timer da irgendwie reingrätscht und dich nur wegen der abgelaufenen Zeit dann noch drauf geht. Das ist ja eine unfaire Mechanik, die niemand braucht.
Richtig.
Naja, und verbunden mit den neuen Figuren ist natürlich auch die grundsätzliche Steuerung und die ist ebenfalls komplett anders als in Teil 1. Also wir sind ja auf dem
komplett.
NES unterwegs und da haben wir auch nur das D-Pad und zwei Buttons, also A und B. Mit dem Kreuz bewegen wir uns in die entsprechende Richtung, das ist, glaube ich, klar. Ducken können wir uns nach unten, aber das ist noch nicht alles.
Wir können auch springen.
Wir können auch springen, richtig.
Also ist doch nicht alles anders wie in Teil 1.
Ja, aber pass auf. Hält man das Kreuz nach unten ein paar Sekunden, fängt die Figur so ein bisschen an zu blinken und kann dann für einen Moment deutlich, deutlich höher springen.
Das musst du tatsächlich auch machen, um diesen geheimen Weg da in 5-3. Ja, richtig.
Ja, also das ist schon mal cool, um diese hohen Ebenen zu erreichen. Springen tun wir mit A und rennen mit gedrückter B-Taste. Mhm. Ja, das kennen wir schon aus dem Vorgänger.
Ich sage ja doch nicht alles anders.
So weit, so gut. Neu ist allerdings, es gibt in dem Spiel nur wenige Action-Items, also zumindest welche, die Mario aufwerten, so wie das eine Feuerblume tut oder in späteren Teilen dann der Waschbäranzug oder sowas.
Mhm. Ja. Ja, du sagst ja, wenige Action-Items. Eins ist der Stern, der dich unverwundbar macht. Mhm. Den bekommst du, wenn du 5 Kirschen einsammelst. Also da sind so Kirschen, die im Level einfach so rumhängen und die sammelst du ein. Und wenn du 5 davon eingesammelt hast, ich habe es tatsächlich während des Spielens nicht gezählt. Das war dann irgendwann so, dann kommt so ein kleiner Stern, der von unten in das Bild reinschwebt, so seitlich, und dann musst du dich da irgendwie drüber stellen und dann sammelst du den ein.
Ja, also ein alter Bekannter, den man ja schon kennt, dieser Stern. Und ich glaube, man checkt das auch nicht unbedingt sofort, denn die Kirschen, die hängen da halt so rum und die sammelt man ein und es passiert ja auch erstmal nichts. Ja. Es gibt auch keine Punkte oder so. Dass das aber in Verbindung steht, habe ich nicht sofort gecheckt.
Ich auch nicht. Ich habe da tatsächlich recht lange für gebraucht. Also in der zweiten Spielhälfte habe ich es dann irgendwann gerafft. Und ich habe dann auch immer gedacht, okay, diese blöden Kirschen, es gibt doch gar keinen Punktecounter. Warum hängen da jetzt Kirschen rum, die ich einsammeln soll? Ich habe es dann immer gemacht, weil ich ja so ein blöder Komplettist bin, auch in modernen Spielen. Ich will ja immer alles sehen und alles einsammeln und so. Darum habe ich den Stern dann auch relativ häufig gekriegt, auch wenn ich es am Anfang, wie gesagt, gar nicht gerafft habe, dass es durch die Kirschen war. Aber ja, das hat auf jeden Fall ein halbes Spiel gedauert.
Ja.
Aber ich bin ja auch schon alt.
Ja. Übrigens, man sucht auch nach den berühmten Fragezeichenblöcken vergebens. Die gibt's gar nicht in diesem Spiel. Also ein wirklich charakteristisches Element, das man so mit Mario verbindet.
Ja, total.
Ist aber auch nicht so wild, denn in dem Spiel funktioniert auch das Energiemanagement so ein bisschen anders, als man das so kennt. Denn dazu gibt's anfänglich, hast du ja eben schon erwähnt, 2 volle Energiepunkte, die man hat. Das heißt, wir können genau 2-mal getroffen werden, beziehungsweise berührt werden von Gegnern.
An der Stelle ist das ja auch sehr klassisch. Du fängst, obwohl, so halbklassisch, du fängst ja als großer Mario an oder großer Luigi oder großer Toad. Wenn du einmal getroffen wirst, wirst du kleiner. So, das sind die 2 Punkte, die bei Super Mario Bros. 1 klassischerweise, wenn du den Pilz einmal eingesammelt hast, 2 Trefferpunkte. Hier hast du gleich von Anfang an 2 Trefferpunkte.
Jetzt könnte man sagen, braucht man eigentlich nicht diesen Indikator?
Ja, weil richtig.
Man weiß ja, ich bin groß, dann bin ich klein, dann bin ich tot. Aber dieser Indikator kann im Verlauf des Spiels ja noch aufgeladen werden. Also aus den 2 können 3 oder 4 werden.
Ist 4 das Maximum?
Ich glaube, oder?
Tatsächlich 4 war mein Maximum, das ich erreicht habe in den Leveln.
Ich habe jetzt so 4 aus dem Bauch heraus gesagt. Ich glaube, es sind 4 tatsächlich, ja.
Na, dann habe ich ja alles richtig gemacht in den Leveln, wo ich 4 hatte.
Ja, schon.
Genau, aber auch das Fehlen der Feuerblume zum Beispiel, das ist nicht so wirklich tragisch, denn es gibt ja jederzeit Alternativen für den Fernkampf. Wir haben ja schon gesagt, Gegner draufspringen, in dem Fall tatsächlich B drücken. Jetzt sagen wir es nochmal ganz genau, B drücken, wir heben die auf und können die schmeißen.
Das heißt, solange es Gegner gibt, hast du eigentlich auch immer eine Waffe.
Genau, und selbst wenn es keine Gegner gibt, es gibt ja noch so kleine rote Büschelchen, so, also nicht so richtige Büsche, sondern eher so ein Gras.
Kraut?
Ja, so ein Krautbusch. Und die wachsen in den meisten Leveln überall.
Ja.
Und damit ziehst du Gemüse aus dem Boden. Meistens sind es so große weiße Rüben.
Oder kleine.
Manchmal sind es auch kleine, manchmal sind es auch rote. Es gibt verschiedene Sachen, aber meistens sind es so weiße Rüben. Und die kannst du halt auch auf die Gegner schmeißen. Also selbst wenn gerade kein Gegner im Bild ist, nimmst du einfach eine von diesen Rüben mit, rennst weiter und dann hast du auch ein Projektil. Aber da musst du auch schon halbwegs genau sein. Wenn du zum Beispiel stehst, schmeißt du die nicht so weit, wie wenn du läufst oder springst. Es gibt ja auch noch diese diese komischen Steine, die so ein bisschen wie Pilze aussehen, die kannst du ja gar nicht werfen, die fallen ja direkt vor dir wieder runter.
Die sind ja eher zum Stapeln gedacht, ne?
Aber du kannst sie auch werfen, wenn du, wenn du damit läufst, schmeißt du die auch.
Genau, wenn du hochspringst im Laufen und dann schmeißt, ja, dann
springst du auch. Ja. Die brauchst du ja auch bei dem einen oder anderen Bosskampf.
Genau, brauchst aber schon ein sehr großes Ziel.
Das Werfen hier ist ja allgemein nicht so super genau, ne? Ja, und insofern keine klassischen Super-Items, aber Alternativen werden schon geboten.
Naja, und wenn man da mal getroffen wird, dann ist das aber auch nicht so schlimm, denn es gibt Möglichkeiten, wieder zu wachsen. Allerdings hier nicht durch den Superpilz, wie in Super Mario Bros. 1, sondern durch Herzen. Und die Herzen, die schweben mehr oder weniger random durchs Bild, wenn verschiedene Dinge vorher passiert sind. Das kann zum Beispiel sein, dass man mehrere Gegner in einer Reihe hintereinander getroffen hat. Oder wenn man einen bestimmten Abschnitt, eine bestimmte Strecke zurückgelegt hat, ohne getroffen zu werden. Also das gibt so ein paar unterschiedliche Dinge, das variiert auch von Level zu Level, dass diese Herzen erscheinen, die einen dann wieder wachsen lassen können. Es gibt aber auch den Superpilz. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wo wir den finden in der Regel. Aber der verschafft uns in dem Fall keine Größe, sondern einen weiteren Energiepunkt.
Genau. Und kommen wir doch einfach direkt mal dazu, wo wir den Superpilz finden können. Die Grasbüschel, die roten Grasbüschel. Da können auch andere Dinge drin sein, nicht nur Rüben. Manchmal sind da auch Flaschen mit so einem roten Zauberelixier drin und die schmeißen wir auf den Boden und dann erscheint eine Tür. Und damit kommen wir in den sogenannten Subspace. Das ist ein geheimer Ort, der nur für wenige Augenblicke existiert. Das ist so eine Art spiegelverkehrte Version des aktuellen Bildschirms. Also wirklich nur des aktuellen Bildschirms. Der scrollt nicht. Und wenn vorher noch alles bunt war, ist das hier alles schwarz und blau. Himmel ist blau und alle Ebenen
so umrissartig.
Ja, genau. Es sind nur Umrisse, richtig. Und in vielen Fällen liegt dann, obwohl, was heißt in vielen Fällen? In einigen Fällen liegt dann ein Pilz herum. Und wenn wir den einsammeln, Tobi, du hast es gerade schon gesagt, dann kriegen wir einen weiteren Hitpoint dazu. Und manchmal ist es ratsam, aber das ist halt auch wieder so ausprobieren, ne?
Ja.
Heutzutage abspeichern kannst du ja machen, wenn du diese Flasche mit dem Zauberelixier hast, hinschmeißt, durch die Tür gehst und es ist kein Pilz da, einfach nochmal laden und ein bisschen in irgendeine Richtung latschen. Manchmal ist der Pilz nicht in dem Bildschirm, in dem du dich gerade befindest. Was auch noch geht in diesem Subspace, wenn man um sich herum dieses rote Gras lässt und dann in den Subspace geht und dann aus dem Boden zieht, dann kommen da Münzen. Dann kommt auch dieser typische Münz-Sound. Wir kennen es alle. Wir haben es alle sofort im Ohr. Und die werden für später nochmal wichtig.
Genau.
Und dieser Raum, dieser Subspace, der verschwindet dann nach einigen Sekunden. Man kann durch die Tür zurückgehen oder man wartet einfach kurz und dann taucht man wieder da auf, wo man die Tür, diese Zauberflasche halt hingeschmissen hat und durch die Tür gegangen ist. Da taucht man dann wieder auf.
Genau. Und dann lösen wir vielleicht auch kurz auf, wofür die Goldmünzen gedacht sind. Also die werden gesammelt und auf so einem virtuellen Konto gutgeschrieben. Und am Ende von einem erfolgreich abgeschlossenen Level, da haben wir dann nochmal so ein kleines Minispiel, wie so ein einarmiger Bandit funktioniert das im Prinzip. Also man hat drei Symbole, die man ja mit richtigem, in Anführungszeichen, Timing anhalten kann. Und wenn man dann dreimal die gleichen hat, dann kriegt man extra Leben. Und das kann man eben so oft machen, wie man Münzen in dem Level gesammelt hat.
Es müssen nicht nur dreimal die gleichen sein, wenn du am Anfang eine Kirsche hast.
Es gibt auch Kombis, ja.
Genau, es gibt auch Kombis. Wenn du am Anfang eine Kirsche hast, bekommst du, ich glaube, dann ist es egal.
Ja.
Wenn du zwei Kirschen hast, bekommst du gleich zwei extra Leben. Und wenn du sogar drei Kirschen hast, bekommst du drei extra Leben. Das habe ich aber nicht einmal geschafft. Ein oder zweimal die zwei. Und naja, auch da abspeichern heutzutage. Ne? Am Ende hatte ich, glaube ich, 67 Leben, oder?
Ah, okay.
Das ist schon ein bisschen pervers gewesen.
Obwohl du sie noch nicht mal gebraucht hättest.
Nee, hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte das auch mit einem Leben durchspielen können, das Spiel. Ich habe mich aber tatsächlich einmal verspeichert.
Das geschieht dir recht, ja. Also man sieht schon, das Energie- bzw. Lebensmanagement hier auch ohne Speichern funktioniert anders als gewohnt. Aber wir haben ja jetzt schon so ein paar Items erwähnt. Wir wollen ein paar weitere nicht vergessen, denn es gibt noch ein paar mehr, die man so aus dem Boden herausziehen kann. Da hätten wir einmal die Stoppuhr. Und das ist tatsächlich auch so eine richtige Uhr, die man aus dem Boden zieht. Und ab dem Moment werden die Gegner eingefroren, bewegen sich nicht mehr und man kann sie dann umgehen oder ja ganz in Ruhe schnappen und irgendwo hinschmeißen.
Ja, fand ich so ganz okay, aber das kommt auch sehr selten vor. Also zweimal im ganzen Spiel bei mir, vielleicht dreimal, ich weiß es gerade nicht genau, aber sehr, sehr selten. Also die Stoppuhr ist nicht oft da.
Und es gibt tatsächlich auch noch das klassische One-Up, also das Extra-Leben, das man aus dem Boden ziehen kann.
Oh, es gibt noch was. Ganz vergessen, fast vergessen. Bomben.
Oh ja, stimmt.
Also man kann so klassische, in dem Fall sind so rot, so Kugelbomben aus dem Boden ziehen und die explodieren nach kurzer Zeit.
Muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Die fangen aber an zu blinken. Also man sieht das schon und meistens muss man die auch sofort, oder sollte man die sofort wegschmeißen, kann man die sofort wegschmeißen. Es gibt aber auch so ein paar Momente, zum Beispiel einen Bosskampf, aber zu den Bossen kommen wir später noch. Da muss man das so ein bisschen taktisch einsetzen. Mhm. Wenn die anfangen zu blinken, dann erst schmeißen.
Genau, ist ein bisschen Timing erforderlich.
Genau. Und es gibt noch diese POW-Blöcke, aber die zieht man nicht aus dem Boden. Die stehen da so rum und dann steht da tatsächlich POW drauf, die hebst du hoch, schmeißt die auf den Boden und alle Gegner, die den Boden berühren. Mhm. Nicht die fliegenden Gegner, die sind dann halt hin.
Ja. Und dann gibt's noch ein Item, das ebenfalls nicht aus dem Boden wächst und das sind Schlüssel.
Ach ja.
Ne? Die liegen an einigen Stellen rum. Die muss man dann zu irgendwelchen Orten mit verschlossenen Türen bringen, um weiterzukommen.
Die verschlossenen Türen sind aber sehr leicht zu erkennen. Da ist ein weißes Schloss vor. Und dann weiß man, okay, hier muss irgendwo in der Nähe muss ein Schlüssel sein. Dann muss ich noch mal ein bisschen suchen.
Genau. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal von Gegnern gesprochen. Ich würde mir die gerne noch mal ein bisschen genauer angucken, denn so viele alte Bekannte haben wir hier gar nicht. Es gibt zum Beispiel keine Koopas und keine Goombas, aber es gibt eine Menge neuer Figuren, die es, ob man das Spiel mag oder nicht, immerhin dauerhaft ins Nintendo-Universum geschafft haben. Und da kann man ja mal so einen kleinen Auszug vorstellen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den allgegenwärtigen Shy Guy und Varianten von dem. Das ist so ein Typ, der ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Den kannst du sogar als Charakter in Super Mario Kart mittlerweile benutzen. Das sind so kleine Kreaturen mit Kapuze und Maske, die laufen durch die Gegend. Die spawnen häufig aus so Vasen, die da rumstehen. Die haben übrigens mehr oder weniger die Röhren abgelöst. Und durch die kommt man ja auch hin und wieder zumindest in geheime Räume. Mhm. Aber auf jeden Fall sind die Shy Guys wie in Super Mario Bros. 1 die Goombas, würde ich sagen, und die Koopas allgegenwärtig. Und die Bewegungsmuster sind nicht besonders komplex. Die gehen meistens geradeaus. Von denen gibt's aber auch verschiedene Ausführungen. Manche können auch fliegen, ne?
Mhm. Dann gibt es zum Beispiel Ninji. Das ist so ein kleines schwarzes Wesen, das im Gegensatz zu den Shy Guys ein bisschen hektisch herumhüpft. Die sieht man auch relativ häufig, meist unter der Erde. Ja. Die haben mich teilweise extrem genervt, weil die so hoch springen und die haben mich öfter getroffen als so ein blöder Shy Guy.
Ja, weil die Bewegungen oft so ruckartig sind.
Ja, und die verfolgen dich auch, ne? Mhm. Also die springen eher in deiner Nähe. Also wenn du nicht in der Nähe bist, springen die ja gar nicht groß. Aber wenn du in deren Nähe gehst, dann fangen die an hochzuspringen.
Ja.
Das war schon manchmal ein bisschen nervig. Sniffit gibt's auch noch. Das ist so ein... Ja, der basiert irgendwie auch auf dem Shy Guy, würde ich sagen. Der hat auch eine Maske auf, aber ein bisschen anders und der schießt Kugeln aus seinem Mund.
Der sieht ein bisschen so aus, als hätte er eine Gasmaske auf.
Ja, ja, total, stimmt.
Ja. Dann haben wir Fanto, das ist ein ganz, ganz nerviger Gegner. Der sieht ein bisschen aus wie ein böser Kürbis und hängt erstmal nur einfach so rum und bewacht nämlich die Schlüssel, die ich eben schon angesprochen habe.
Das ist so eine weiß-rote Kabuki-Maske oder sowas in dem Dreh, würde ich sagen.
Ja, und wenn man sich dann so einen Schlüssel geschnappt hat, dann löst er sich aus seiner starren Position und verfolgt uns. Und das vor allem auch über alle grafischen Ebenen hinweg. Das heißt, wo ich nur Gänge und Flure entlanglaufen kann oder Leitern benutzen muss oder auf Plattformen springen muss, kann der durch alle Ebenen hindurch. Und das macht es sehr, sehr nervig, weil der auch ziemlich schnell ist. Und da muss man sich schon ein bisschen beeilen, um vor dem abzuhauen.
Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Schmeiß den Schlüssel weg, dann verschwindet der.
Ja, aber man braucht ihn ja.
Ja, dann nimmst du ihn wieder auf, das dauert dann einen Moment, bis der wieder da ist, dann gehst du weiter, wenn der wiederkommt, schmeißt den Schlüssel weg, den Schlüssel kannst du ja auch als Projektil für die anderen Gegner verwenden, dann musst du ihn sowieso mal wieder wegschmeißen und wenn Fanto dann wieder da ist, schmeißt den Schlüssel wieder weg, muss man auch erstmal raffen, habe ich die ersten 2-3 Mal auch nicht gemacht, sondern bin die ganze Zeit immer weggerannt und dann musste ich den Schlüssel das erste Mal als Projektil benutzen, weil Gegner da waren und habe ich gedacht, Moment, der ist ja gar nicht mehr da. Okay, dann habe ich den Schlüssel wieder aufgenommen. Dann war er immer noch nicht wieder da. Ich bin weitergelaufen und irgendwann kommt er wieder an. Und dann habe ich gedacht, okay, dann geht das ja eigentlich voll. Wenn man das nicht weiß, sind die aber, wie gesagt, die ersten 2-3 Mal bei mir, gebe ich dir vollkommen recht, super nervig, die Dinger. Also hier, ne, fast schon Service der Retro-Boys.
Service.
Dann haben wir Cobrat oder Cobrat. Und das ist, ja, wie der Name schon vermuten lässt, eine Schlange, in dem Fall eine rote und die ist häufig auch in Vasen, versteckt sich aber auch manchmal im Sand, in den Wüstenleveln. Die springt da so ruckartig raus und die kann ebenfalls schießen.
Genau, sieht ganz lustig aus, weil es ein relativ großes Sprite ist und wenn man die dann aufnimmt, dann ist die halt in der Regel viel größer als man selber. Das ist irgendwie ganz cool so.
Und man kann, das finde ich ganz cool, die sind meistens, wenn sie in diesen Vasen sind, dann sind da so 2 oder 3 Vasen relativ nah hintereinander. Mhm. Und schnappst du dir die Schlange aus der ersten und dann schmeißt du einfach auf die 2. Vase und dann fliegen die halt auch beide weg.
Ja.
Also die Schlange, auch wenn sie in der Vase ist, wird von der anderen Schlange getroffen oder was auch immer du auf sie wirfst. Ist auch okay als Gegner, finde ich. Ist okay.
Ja.
Die haben so geile Glubschaugen, das finde ich ganz witzig.
Dann gibt's Pokey, den fand ich ziemlich cool. Das sind so grüne Kakteen, mhm, die bestehen aus so einzelnen Kugelelementen, die übereinander gestapelt sind.
4 oder 5, ne?
Ich glaube 4, aber ja, kann auch 5 sein. Und dadurch ist er halt ziemlich hoch und mhm, man kann eigentlich nur schwer über ihn rüberspringen, aber man kann ihn stutzen und nach und nach seine Kugeln wegnehmen und wegschmeißen und dann wird er immer kleiner, bis es dann nur noch eine ist. Finde ich eine ganz witzige Idee und ich finde, der sieht auch super cool aus.
Ja, dann gibt es Pidgeot, der ist ganz witzig, das ist so ein kleiner Vogel, der fliegt auf einem fliegenden Teppich. Und der kommt aus heiterem Himmel und fliegt ziemlich ruckartig auf einen zu. Witzig, in Anführungsstrichen, vor allen Dingen deshalb, weil man ihn runterschmeißen kann vom Teppich und den dann selber nutzen kann, also zumindest für eine kurze Zeit.
Ja, das ist wirklich ziemlich cool. Gibt ja auch so ein paar Stellen, wo man den wirklich braucht, den Teppich, ne?
Mhm.
Ist also nicht nur optional. Dann gibt es Porcupo. Da könnte man sich fast denken, als hätte Nintendo sich von Sonic inspirieren lassen, aber was hier aussieht wie so ein kleiner blauer Igel, ist in Wirklichkeit ein Stachelschwein.
Ach.
Das ist aber auch schon in Doki Doki Panic gibt. Also eher unwahrscheinlich.
Ja, klar, logisch. Porcupo, Porcupine, ja, logisch. Aber trotzdem, ey, das Ding, als ich das gesehen habe, ich habe dir ja sogar einen Screenshot davon geschickt. Ich habe ja meinen Fernseher abfotografiert. Hm. Das Ding war blau, sieht aus wie ein Igel, hat ein weißes Gesicht und auch die Ohren sind weiß. Das ist so krass Sonic. Da habe ich echt gedacht, okay, wer hat da bei wem gespickt? Also das Spiel ist ja älter. Hat Sega schon irgendwie was in der Schublade gehabt und irgendein Nintendo-Mitarbeiter hat das mitbekommen? Oder hat Sega bei Super Mario 2 abgeguckt? Oder ist das einfach nur ein Mega-Zufall?
Wahrscheinlich ist es Letzteres, vermutlich. Ja. Obwohl die Geschichte schön wäre.
Ja, ich finde auch. Ich finde auch, es wäre sehr schön, wenn Sega seinen größten Hit, der zeitweise sogar Mario tatsächlich fertig gemacht hat, aus dem Super Mario-Spiel geklaut hätte. Was gar nicht ein echtes Super Mario-Spiel ist, das wäre wirklich eine Verkettung von ulkigen Umständen.
Ja.
Was haben wir denn noch?
Ja, dann haben wir noch Bob Omb. Das ist ja wahrscheinlich der bekannteste Neuling, der es seitdem ja in fast jedes andere Super Mario geschafft hat. Also diese kleine wandelnde Bombe, die eigentlich ganz niedlich aussieht, aber die auch explodieren kann leider. Und die hatte hier tatsächlich ihren allerersten Auftritt, also dieses kleine Viech mit Augen.
Hm, die kommt auch im Film vor, ne? Also in dem alten meine ich jetzt. In dem Realfilm, das ist auch so ein kleines Ding zum Aufziehen, also wie so ein Spielzeug und die explodiert dann aber halt tatsächlich.
Ja. Und das war jetzt nur ein kleiner Auszug. Also insgesamt gibt es 20 Gegnertypen im Spiel und man merkt hier auch schon, dass man sich schon ziemlich kreativ ausgetobt hat. Und wir sprechen auch gleich noch über die Bosse, wenn wir in den einzelnen Leveln unterwegs sind. Aber lass uns doch vielleicht erst noch mal ein bisschen beschreiben, wie sich das Spiel grafisch so macht.
Ja, und da unterscheidet sich Super Mario Bros. 2 natürlich, aber schon sichtbar vom Vorgänger. Wir haben hier einen ganz anderen Stil, der ist ein bisschen mehr comicartig. Mhm. Das sieht man vor allen Dingen bei den Figuren, insbesondere auch bei den spielbaren Charakteren, aber auch an anderen Stellen im Spiel. Und man darf natürlich nicht vergessen, wir kommen ja von Super Mario Bros. 1 und da sah alles noch recht gleich aus, die meisten Level, abgesehen von der Wasserwelt.
Ja.
Ansonsten haben sich die normalen Welten ja wenig voneinander unterschieden. Mhm. Das macht Super Mario Bros. 2 schon anders. Hier gibt's komplett eigenständige Welten mit eigener Farbpalette, die einem bestimmten Thema zugeordnet sind. Und da unterscheidet sich der zweite Teil halt wirklich deutlich vom Vorgänger. Der ist bunter, durchaus ein bisschen detaillierter, wobei so einige der Welten doch schon arg karg sind. Mhm. Da habe ich aus heutiger Sicht gedacht, das sieht echt nicht mehr schön aus. Aber die spielbaren Figuren, die Animationen sind flüssig und auch der Gegner.
Ja, die sind vor allem vorhanden. Also in Super Mario Bros. 1 gab es ja eigentlich keine richtigen Animationen. Das waren ja alles sehr, sehr statische Bewegungen. Ne?
Aber ich finde auch, wie die Sprites gezeichnet sind, ne, hatte ich ja gerade gesagt, so dieses Comicartige, die sehen schon sehr viel schöner aus als im ersten Teil. Also wo ich den Hintergrund noch ein bisschen vielleicht abstrafen würde in einigen Leveln, nicht in allen, aber in einigen Leveln muss ich sagen, dass mir die Figuren ausgesprochen gut gefallen haben. Auch, dass Luigi und Mario wirklich unterschiedlich aussehen. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Sprites.
Genau, also Luigi ist lang und dünn,
ja,
der Goofy so ein bisschen. Und Mario ist halt klein, ein bisschen runder dafür.
Ja.
Alles ist so ein bisschen verspielter und auch die Perspektive der Figuren, die neigen sich ja so ein bisschen in Richtung Kamera, wenn man so will. Also während ja Super Mario Bros. 1 ist ja noch wirklich komplett platt von der Seite, plane Pixel. Das hat hier schon so ein bisschen Plastizität drin, ne? Also grafisch auf jeden Fall ein deutliches Update, zumindest zum Vorgänger.
Ja.
Bei den Sprites zumindest.
Genau, also wollte ich gerade sagen.
Bei den Hintergründen, da gebe ich dir recht, nicht immer, aber bei den Figuren auf jeden Fall. Aber du meintest ja neulich auch schon mal, dass man das dem Spiel irgendwie auch ansieht, dass es eigentlich mal ein anderes sein wollte, oder? Dass Figuren da irgendwie nicht so richtig reinpassen.
Ja, das ist eigentlich genau der Punkt. Ich finde, dass die Figuren, also dass die Sprites der Helden, also unserer vier Helden, ne? Mario, Luigi, Toad und Peach, dass die zu hübsch sind für den Rest des Spiels.
Ja.
Es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil heutzutage weiß man, oder wir wussten es jetzt, jetzt wisst ihr es auch, liebe Hörer, das Ganze ist ja eigentlich Doki Doki Panic. Und wenn man das weiß, dann merkt man das irgendwie schon. Ich habe auch beim Spielen gedacht, ja, alles ist hier schwarz umrandet. Die Gegner sind schwarz umrandet und viele der Plattformen und die Rüben, die man aus dem Boden zieht, da ist alles schwarz umrandet. Mario, Luigi, die sind auf jeden Fall blau umrandet. Bei Toad und Peach bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, Peach ist dunkelrosa umrandet. Mhm. Also die sind nicht schwarz umrandet. Aber das muss ich revidieren. Ich habe mir im Vorfeld noch mal kurz Doki Doki Panic angeguckt, aber nur in Videos. Und die Figuren sind auch farbig umrandet. Also daran liegt es definitiv nicht. Aber trotzdem, irgendwie hat sich das so angefühlt wie, weiß ich nicht, wie in einem Film vor Greenscreen, weißt du? So die Figuren von Mario und Co. sind halt zu hübsch für die Hintergründe, zumindest von einigen der Level, wenn du es weißt. Ich glaube, wenn du es nicht weißt, dann fällt dir das nicht so auf.
Ja, das kann schon sein.
Vielleicht bin ich auch zu pingelig, keine Ahnung. Vielleicht spinne ich auch.
Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon?
Liebe Hörer, sagt es
mir. Ja, ich wollte gerade sagen, liebe Hörer, spinne ich nur rum oder seht ihr das auch?
Schauen wir uns doch mal die Welten an. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Level gesprochen. Es gibt insgesamt 7 davon. Die sind wiederum in 3 Abschnitte unterteilt. Außer die letzte, da gibt es nur 2. Und grundsätzlich gibt es hier die altbewährten, klassischen Themings, die klassischen Settings. Also es gibt Wüstenlevel, Wasserlevel, Eiswelten. Und die haben natürlich alle so ihre Besonderheiten. Die meisten Abschnitte haben einen Bossgegner. Im letzten gibt es dann noch einen Endboss zu besiegen. Und die haben ja eben schon angesprochen, dass bei Super Mario Bros. 2 vieles abwechslungsreicher und verspielter ist als der Vorgänger. Und das zieht sich auch durch das Leveldesign weiter durch. Es ist verschachtelter und nicht mehr so linear. Wir haben Backtracking, wir können zurücklaufen. Es gibt Türen, es gibt Labyrinthe, durch die wir gehen müssen. Das war ja im Vorgänger alles noch nicht so. Die waren ja wirklich linear geführt, da konnte man nicht viel falsch machen.
Und du konntest auch nicht zurückgehen, was du gerade gesagt hast. Backtracking, damals unmöglich. Wenn du irgendein Item nicht eingesammelt hast im ersten Teil, zurückgehen und das noch holen, keine Chance. Hier kein Problem.
Genau. Auch die Levelführung insgesamt ist nicht mehr nur noch horizontal, sondern verläuft oft auch nach oben in die Vertikale. Mhm. Und an manchen Stellen werden Schlüssel gebraucht, das habe ich eben schon erwähnt, um in einen anderen Abschnitt zu kommen und die natürlich auch erstmal gefunden werden müssen. Also sowohl die Schlüssel als auch die dazugehörigen Türen. Und hier hat man sich also auch mal so richtig ausgetobt. Also man hat fast das Gefühl, als wäre das so ein kleiner, ja, Befreiungsschlag gewesen, auf den man bei Super Mario Bros. 1 noch so ein bisschen eingesperrt war, ein bisschen gefesselt war, konnte man hier wirklich mal so ein bisschen auf die Tube drücken.
Ja, gebe ich dir recht. Aber ich möchte noch einen kurzen Einschub machen. Man muss jetzt hier, wenn wir sagen, Schlüssel suchen und nicht linear, dann braucht man hier auch keine Angst zu haben. Das ist jetzt kein Castlevania Symphony of the Night. Das Spiel ist trotzdem noch relativ linear. Und wenn du diese Tür, diese rote Tür mit dem weißen Schloss findest, der Schlüssel ist irgendwo in der Nähe. Das ist nicht super schwierig, den zu finden. Aber ich habe es tatsächlich 2 in dem Spiel gehabt, dass ich an einer Stelle gewesen bin und gedacht habe, was muss ich denn jetzt machen? Hm. Und eins war, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das erst heute gewesen ist. Ich habe es heute beendet, vor der Aufnahme. Da stand ich ganz am Ende, ganz rechts in dem Level. Gegner war besiegt. Ich bin in die Tür reingegangen. Da war noch ein Raum, da konnte ich noch was holen. Bin wieder rausgekommen und dachte, oh, was mache ich jetzt? Ja, natürlich. Auf die Vögel, die da oben langfliegen, draufspringen und dann geht's wieder ganz zurück nach links und über so einen großen Pylon musst du rüberspringen und auf den Vögeln bleiben. Habe ich aber für einen Moment nicht gerafft und habe erstmal gedacht, okay, was machst du jetzt? Hier ist doch nichts mehr. Mhm. Ja, dann habe ich die Vögel gesehen. Zum Glück kam das vorher im Spiel schon mal vor. Also es kommt nicht komplett aus heiterem Himmel, die Vögel. Ja. Hä?
Ja, wegen Himmel und Fliegen. Ja,
aber jetzt reicht's hier, schauen wir uns doch mal die einzelnen Welten an.
Ja, zumindest im Schnelldurchlauf.
Ja, genau. Die erste Welt ist die Graswelt. Das Setting ist noch ein bisschen angelehnt an Super Mario Bros. 1. Könnte man denken, wenn man nicht wüsste, dass das hier eigentlich ein ganz anderes Spiel ist. Das Farbschema, das ist durch den Himmel und den Boden hauptsächlich blau und grün. Es gibt sattgrünes Gras, es gibt ein paar Palmen, kleine Wolken am Himmel. Also das ist perfekt zum Reinkommen. Das ist auch eins der Level, das ich ganz schön finde.
Ja.
Man lernt hier auch schon mal die ersten Gegner kennen, man wird mit den neueren Mechaniken vertraut gemacht, zu denen auch der Kampf gegen den Endboss gehört. Der gestaltet sich nämlich in vielen, aber nicht allen Welten gleich,
ja.
Was auch irgendwie wieder ein bisschen langweilig ist, kann man sich sicherlich drüber streiten. Auf jeden Fall treffen wir hier als Endgegner das erste Mal auf Birdo, das ist so ein rosafarbener Dino mit trichterförmigem Maul und der spuckt Eier.
Genau.
Auf die muss man dann draufspringen, aufnehmen und wieder auf ihn zurückschleudern.
Ja.
Ist machbar.
Ja, klingt ein bisschen komplizierter als es ist, ist tatsächlich nicht so schwierig. Birdo hieß übrigens nicht immer Birdo, der hieß ursprünglich mal Ostro.
Ach, Ostrich.
Und ein anderer Gegner, der aussieht wie ein Strauß, der hieß Birdo. Das sind die Viecher, auf denen die Shy Guys manchmal reiten, ne? Diese mit den langen Beinen. Mhm, und das wurde dann später von Nintendo korrigiert. Und in Japan hieß Birdo laut Anleitung übrigens Catherine. Und unter Fans hält sich das Gerücht, dass Birdetta der eigentliche Name war. Auch deshalb, weil er wohl eigentlich als Charakter eingeführt wurde, der lieber ein Mädchen sein wollte.
Ach, guck mal.
Mhm. Also sehr progressiv hier schon
von ja, Nintendo. Ne? Also Genderswap, kein Problem. Und Prinzessin Peach darf mitspielen.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Naja, das Eierschmeißen muss man übrigens dreimal machen. Also man muss dreimal auf das Ei springen und auf Birdo schmeißen. Dann ist er hin.
Ja.
Und wenn man das geschafft hat, dann öffnet sich hinter Birdo ein Adlerkopf. Zumindest am Anfang sieht man den auch immer gleich. Manchmal muss man nur noch ein paar Meter laufen. Da ist so ein Adlergesicht und da geht das Maul auf und da muss man dann halt rein.
Genau.
Und dann ist der Level geschafft.
Genau. Ist irgendwie ein bisschen weird, dass da plötzlich so ein Adlerkopf an der Wand hängt, der eigentlich auch gar nicht so richtig in diese Mario-Welt passt. Der sieht einigermaßen realistisch aus sogar. Liegt aber natürlich auch daran, dass die Stelle ein Relikt aus der U-Version, also aus Doki Doki Panic ist, wo die Köpfe aber auch schon Portale ins nächste Level gewesen sind. Allerdings waren es da noch keine Adler, sondern Kabuki-Masken, also Masken, die man so im japanischen Theater verwendet. Ja, und auf Birdo treffen wir dann im zweiten Abschnitt von dieser ersten Welt, von dieser Graswelt nochmal, bevor wir dann im letzten Level, im dritten Level auf den Endboss Mauser treffen, den wir dann mit den Bomben erledigen müssen, von denen wir eben schon gesprochen haben.
Und da ist es dann tatsächlich wichtig, nicht einfach sofort zu schmeißen, weil der denen ausweicht. Also wenn da eine Bombe liegt, dann geht der nach vorne und nach hinten. Der steht auf so einer Plattform.
Und schmeißt mit Bomben.
Und schmeißt mit Bomben, die du aufnehmen und zurückschmeißen musst. Also das ist so ein Ding, wo du die Bomben taktisch einsetzen musst, was das Timing anbelangt. Also der ist auch nicht schwer,
nee.
Aber da kann man auch was falsch machen, definitiv. Ja,
aber ich finde, es macht dadurch auch Bock. Also es ist nicht so, wie man das aus anderen Spielen kennt, irgendwie draufballern und 20 Mal treffen oder so und dann noch ausweichen, sondern nee, man fängt die Dinger, schmeißt sie zurück. Das ist ja auch irgendwie eine ganz coole Interaktion, finde ich. Naja, und dieser letzte Bosskampf, der findet übrigens unter der Erde statt, wie das so ist manchmal in Mario-Spielen. Also es gibt auch hier tatsächlich eine Unterwelt. Neu ist hier unter anderem auch, dass man Mauern, die im Weg sind, wiederum durch Bomben beseitigen kann.
Mhm, ja, das ist ein wiederkehrendes Element, das kommt öfter vor im Spiel.
Eigentlich auch ganz cool, ne?
Mhm.
So, dann Welt 2, das sind die Desertlands, also die Wüste, es gibt viel Sand, es gibt Pyramiden, Kakteen und alles, was man so in Wüsten finden kann. Und eine Besonderheit ist hier auf jeden Fall der Treibsand, der, wenn man nicht aufpasst, schon ein bisschen ja, tückisch sein kann. Also wenn man da zu lange wartet, dann versinkt man und kommt noch nicht mehr raus. Und ganz witzig allerdings ist es, dort die Gegner reinzuschmeißen, wenn man dann dabei zusieht, wie sie dann so langsam versinken.
Das ist ganz schön düster, weißt du?
Also, Nintendo-Spiel hat das nicht
alter Schwede, gesehen. Alter Schwede. Aber schön, dass du den Treibsand gerade erwähnst. Ich habe ja, wie gesagt, auf meinem NES Mini gespielt und ich habe nicht mit den Original-Controllern gespielt, sondern ich habe mir von 8BitDo den N30 2,4G gekauft. Mhm. Vor Ewigkeiten schon. Der kam relativ zeitgleich mit dem NES Mini. Den gibt's auch mittlerweile, zumindest bei Amazon, nicht mehr. Also der hat genau die gleiche Form wie ein Nintendo-Controller, hat auch genau dieselben Tasten. Außer, der hat auch Turbo-Tasten.
Mhm.
Die beiden roten sind A und B und da drüber sind TA und TB.
Mhm.
Und wenn ich da in den Treibsand geraten bin, und es gibt ja einmal den geschmeidigen Treibsand, wo du relativ easy wieder rauskommst, und dann gibt es den, der wirklich schneller nach unten zieht,
ja,
der ist fies. Okay. Wenn ich da reingeraten bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich schon den Turbo-Button gedrückt und dann war das Ding auch überhaupt kein Problem.
Es sei dir gegönnt.
ist schon schön, so die Quality-of-Life-Features von heute, ne?
Ja, nicht nur abspeichern.
Nicht nur abspeichern.
So, apropos Sand, wir sind ja hier in der Wüste und da gibt's natürlich auch an anderen Stellen Sand, normalen Sand, und durch den kann man sich teilweise auch durch die Tiefe so vertikal durchgraben. Das ist eigentlich eine ganz coole Mechanik, weil man dieses Thema Graben oder mit den Händen etwas rausziehen, was ja am Ende doch verwandt ist, hier auch nochmal in einem ganz anderen Kontext nutzen kann.
Mhm.
Dann gibt's hier auch so Katakomben in den Pyramiden, da begegnen wir dann diesem besagten Fanto, der mit den Schlüsseln, ihr erinnert euch.
Mhm.
Und als Bosse haben wir hier auch wieder Birdo, gleich zweimal in den ersten beiden Levels. Und wir treffen im allerletzten Level auf Triclide. Das ist so eine dreiköpfige rote Schlange, die spuckt Feuerkugeln.
Ja, an die kann ich mich auch gut erinnern. Die fand ich schon ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Da wurde ich schon ein paar Mal getroffen und musste wieder neu laden.
Ja, bisschen nervig.
Ja, aber geht auch noch.
Ja.
Dann kommen wir in Welt 3, das sind die Waterfalls bzw. die Caves. In Teilen erinnert die Welt durchaus an die erste, also viel blau, viel grün, aber halt mit Wasserfällen und Felsen, so braunen Felsen.
Bisschen Sonic-artig schon fast. Mit den Wasserfällen?
Ja.
Und diesem braunen,
ja,
erdigen Hintergrund,
ja,
und den grünen Hügeln?
Hast du nicht ganz unrecht? Vielleicht hat Sega sich tatsächlich bei Super Mario 2 bedient. Ja. Wir kommen dem noch auf die Schliche. Irgendwann schaffen wir es. Es gibt natürlich auch hier eine Unterwelt, aber insgesamt hat diese Welt keine großen Alleinstellungsmerkmale. Als Bosse haben wir auch hier wieder Birdo und Mauser am Ende. Also ist es eh ja viel Recycling, ne? Also Birdo kommt ja andauernd vor.
Ja, ist auch ein bisschen schade, finde ich, dass es da bei den Bossen so wenig Abwechslung gibt.
Also ja, habe ich ja eben auch schon gesagt, ist ein bisschen billo.
Ja, also bei den normalen Gegnern haben sich so viel Mühe gegeben.
Auf jeden Fall.
Extrem abwechslungsreich, aber Birdo nochmal, also... Oder anders, Birdo kommt jetzt nun mal immer in den normalen Stages, in den normalen Levels als Endgegner.
Mhm.
Okay, aber wenigstens als Endboss der Welt hätte man jetzt nicht nochmal Mauser nehmen müssen. Zumal ja im Level davor die Schlange gewesen ist. Jetzt wieder Mauser, also hä?
Und die Schlange kommt ja auch nochmal vor.
Ja, das ist so ein bisschen random und auch ein bisschen schade, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Dann gucken wir mal in die vierte Welt. Das ist so eine Eiswelt, Schneewelt, also noch ein Klassiker. Und da haben wir es ja teilweise mit unseren geliebten vereisten Böden zu tun, auf denen man so nervig lang schlittert, wenn man bremst.
Ich hasse es.
Ja, ja, aber der darf natürlich nicht fehlen. Die Abgründe zwischen den Plattformen, die bestehen hier oft aus Wasser, was so ganz nett aussieht, zumindest ein bisschen Abwechslung reinbringt. Vor allem dann, wenn es dort manchmal so riesige Wale gibt, die im Wasser schwimmen. Die fand ich ja ganz niedlich. Und die sprühen ja auch so Fontänen aus dem Rücken und auf denen kann man stehen. Das war irgendwie ganz cool. Aber ansonsten wiederholt sich hier auch vieles aus den ersten Stages. Also Schlüssel suchen, irgendwelche Gegenstände, die man übereinander stapeln muss, um höhere Stellen zu erreichen. In dem Fall sind das so Pilze.
Und diese Steinpilze, ne, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Steinpilze, ha.
Ah, wegen Steinpilze.
Keine Champignons, sondern Steinpilze. Mach mal weiter.
Immerhin gibt's am Ende mal wieder einen anderen Boss. Dieses Mal ist das... Neben Birdo natürlich in den ersten beiden Abschnitten. Fry Guy, das ist so ein Flammenmonster. Das kann sich in so viele kleinere Flammen auflösen. Und das kann man dann mit diesen Pilzblöcken, den Steinpilzen bewerfen. Und ja, also von der Mechanik sehr ähnlich, aber ja, zumindest optisch ein bisschen Abwechslung.
Ja, und jetzt haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, dass sich vieles wiederholt und die Level sich teilweise auch gleichen. Es ist auch so, allerdings gibt's auch in allen Abschnitten immer mal wieder neue Elemente und neue Gegner zu sehen. Das Spiel wird dadurch nicht unbedingt langweilig, auch wenn, wie gesagt, die Bossgegner schon ein bisschen langweilig sind, aber das Spiel an sich nicht.
Ja, das finde ich auch. Also da haben sie schon ein bisschen drauf geachtet. Das war ja an dem Vorgänger auch wirklich nicht so. Da hatte man ja wirklich das Gefühl, man rennt irgendwie 6-mal oder so durch dieselben Welten, nur mit anders angeordneten Plattformen. Das ist hier schon ein bisschen was anderes.
Mhm. Dann haben wir Welt 5, das ist die Nacht.
Mhm.
Und im Prinzip haben wir es fast mit einer Kopie von Welt 3 zu tun, nur halt bei Nacht. Das heißt, der Hintergrund, der sonst himmelblau ist, ist hier schwarz. Und in der Unterwelt ist es heller als an der Oberfläche. Ja. Wahrscheinlich sind Fackeln an der vierten Wand angebracht.
Ganz bestimmt.
Das macht die Level jetzt nicht besonders abwechslungsreich, sorgt aber zumindest für eine andere Stimmung.
Ja.
Und am Ende treffen wir natürlich auch wieder auf Birdo und ganz am Ende auf Clawgrip. Das ist eine große Krabbe, die uns mit Steinen beschmeißt, auf die wir dann auch wiederum drauf springen müssen, also auf die Steine dabei hochheben und wieder auf die Krabbe zurückschmeißen.
Ja, kann man hinkriegen.
Ja, ist aber schwerer als Birdo.
Ja, definitiv. Also Birdo ist eigentlich, wenn man das zwei, dreimal geschafft hat, gar kein Problem, würde ich sagen.
Manchmal ist er fies, weil er so einen Feuerball zwischendurch
Stimmt,
spuckt.
Ja, hast recht. Kommen wir zum Dessert. Ach nee, Desert. Haha.
Puh.
Also, Welt 6. Ja, das ist jetzt ein bisschen traurig. Jetzt sind hier wirklich die Ideen ausgegangen. Wir kommen schon wieder zurück in die Wüste. Warum auch immer. Optisch sehr ähnlich zur zweiten Welt. Also wieder viel Sand und die anderen bekannten Dinge, die wir schon kennen. Im zweiten Abschnitt wird es dann aber auch in der Wüste Nacht. Es wird dunkel. Der Hintergrund wird schwarz. Und auch der Schwierigkeitsgrad, der zieht nochmal ganz gut an. Das heißt, die Abstände, über die wir springen müssen, die werden immer größer und die Plattform umso kleiner. Das kann dann schon mal so ein bisschen nerven. Und es gibt auch eine Passage, in der wir fast die ganze Zeit nur von einem fliegenden Albatros zum nächsten springen müssen. Da muss man auch schon so ein bisschen geschickt sich anstellen. Ist aber eigentlich ganz cool, dass die Abwechslung gibt, aber auch nicht so easy am Ende. Und ja, da treffen wir dann im letzten Level auf Triclide nochmal, also die Schlange mit den drei Köpfen. Und in den beiden anderen Abschnitten gab es natürlich unseren Birdo.
War es tatsächlich in beiden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab auch mal Level, ich bin mir aber nicht genau sicher, in welchem. Es gab auch mal Level, wo du keinen Endgegner hast, sondern einfach nur Sachen ausweichen musstest und einfach nur durchkommen musstest. Die gab es auch. Mhm. Und am Ende lag dann diese Kugel, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Birdo oder die Endgegner, die lassen dann so eine Kugel fallen. Das ist dann tatsächlich ein bisschen wie bei Castlevania. Die sammelst du dann ein und dann gehen diese Adlermünder auf. Mhm. Und manchmal liegt diese Kugel einfach nur da. Nagelt mich aber bitte nicht oder uns bitte nicht drauf fest, in welchen Leveln das passiert.
Ja, stimmt. Hast du recht. War mir irgendwie so ein bisschen entfallen. Aber du hast das Spiel ja auch erst kürzlich gespielt. Ja, mir liegt es schon ein bisschen zurück.
Heute fertig geworden.
Ja, ja. Ich habe das Spiel ja vergessen. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ich erinnere mich auch an die Momente, wo das Ei einfach nur so rumliegt. Ja.
Kommen wir zu Welt 7, die letzte Welt. Da sind ja nur noch zwei Levelabschnitte. Mhm. Und die liegt tatsächlich in der Luft. Es geht nach oben und das ist alles so richtig schön luftig. Viel Blau, viele Wolken, die hier als Plattform dienen. Völlig unrealistisch. Es gibt aber auch viele Säulen, es gibt Leitern, die man hochsteigen muss. Viele Albatrosse fliegen durch die Luft. Es gibt Bob-Oms, bevor es dann nach kurzem Fight mit Birdo in den nächsten und letzten Abschnitt geht. Und der beginnt zunächst in der Luft, im Freien und führt uns dann aber schnell in eine Burg, also ein Luftschloss, das wir uns bauen. Und in dem, da kommen Förderbänder, die teilweise in entgegengesetzte Richtungen laufen, vorbei an Stacheln auf dem Boden. Irgendwann landet man dann im Thronsaal von Ward und der kommt dann natürlich als Endboss.
Ja, aber wir dürfen eine Sequenz nicht vergessen. Wenn du Birdo besiegt hast, dann willst du ja eigentlich durch den Adlerkopf gehen, aber der erwacht dann ja plötzlich zum Leben. Und dann musst du auch gegen den nochmal kämpfen. Ist auch das einzige Mal in dem Spiel, wo das der Fall ist, kurz bevor es dann zu Ward geht. Aber wer ist denn eigentlich dieser Ward?
Das ist eine fette grüne Kröte mit einer Krone auf dem Kopf und einem Kettchen um den Hals und der spuckt die ganze Zeit so Blasen, so wie Seifenblasen. Mhm. Von denen dürfen wir uns natürlich nicht treffen lassen. Und im Thronsaal, da steht auch die sogenannte Traummaschine. Das ist so ein Apparat mit drei Öffnungen. Das sieht aus wie so nach oben gerichtete Trompeten.
Ja.
Und aus denen fliegt, aus Gründen, würde Sebo sagen, Gemüse raus. Ja. Und die können wir fangen. Ich habe am Anfang gedacht, ich muss da irgendwie gegenspringen oder so, aber es reicht völlig, einfach da drunter zu stehen. Die Figur, die du spielst, fängt das Ding automatisch und die müssen wir auf Ward schmeißen. Aber es reicht nicht, ihn zu treffen. Es gibt so einen Moment, kurz bevor er diese, in Anführungsstrichen, Seifenblasen spuckt, macht er seinen Maul auf und da muss man die Dinger reinschmeißen. Ja. Und das muss man insgesamt 6-mal machen. Und dann haben wir es geschafft.
Ist natürlich ein bisschen knackiger als bei den anderen Gegnern, aber kriegt man auch hin.
Ich würde auch sagen, kriegt man hin. Überhaupt ist der vom Schwierigkeitsgrad an sich ganz gut machbar. Klar, die Bewegungsmuster, die sind ein bisschen komplexer auch, wie die Seifenblasen fliegen. Die fliegen nicht immer gleich.
Und man muss ihn nicht nur treffen, sondern auch noch in diesen Spot im Mund, ne?
Genau, richtig. Es ist definitiv schwerer als die anderen Gegner. Aber wenn das erledigt ist, dann gibt es halt die, habe ich vorhin schon erwähnt, die besagte Endanimation. Die von Ward eingesperrten Bewohner werden befreit. Die tragen dann
so Crowdsurfing.
Ja, genau. Ja, Crowdsurfing. Sehr gut gesagt. Den besiegten Ward crowdsurfen sie von der einen Seite des Bildes zum anderen. Und du siehst dann alle vier, also du siehst Mario, Luigi, Toad und Peach. Und dann siehst du da auch, welches dein Lieblingscharakter war und welchen du wie oft gespielt hast.
Ja. Und du siehst, das fand ich ein bisschen gemein, also die befördern ja den Ward aus dem Off, du siehst ihn dann nicht mehr, aber du siehst dann noch so Sterne und Blitze,
stimmt,
als würden sie ihn gerade richtig vermöbeln da draußen.
Ja.
Das fand ich so ein bisschen, naja.
Also entschuldige, Tobi, du guckst dir an, wie irgendwelche wehrlosen Goomba-Kopien da im Treibsand untergehen und freust dich diebisch, ja, dass sie da ersticken. Gnadenlos bist du da. Ey, der wird da ein bisschen vermackelt. Also das ist ja noch harmlos dagegen. Tobi.
Man weiß ja nicht genau, was sie mit ihm machen.
Das sind bestimmt eigentlich ganz nett zu dem.
Ich glaube auch, die schimpfen mit denen.
Ja, die machen du.
Ja. Also insgesamt wird man hier doch endlich mal, und auch da haben wir wieder einen großen Unterschied zum Vorgänger, mal gebührend belohnt mit einer schönen Endanimation. Es gibt dann dieses Bild, wie Mario im Bett liegt, und dann gibt's die Credits und die Gegner ziehen alle nochmal im Traum an ihm vorbei. Und das sieht wirklich auch cool aus. Ich mag diesen Endscreen, in dem Mario da mit so einer Schlafmütze im Bett liegt, alles so in Blau gehalten. Mhm. Das sieht schon niedlich aus.
Aber das ist unendlich, ne?
Weiß ich gar nicht, ja.
Also ich habe das ein bisschen laufen lassen und die Musik dudelt dann halt so vor sich hin und Mario schläft. Diese Animation hört nicht auf. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie es im echten NES ist, ob das da auch so ist. Ich habe dann halt alle Tasten auf dem Pad gedrückt, also alle Originaltasten, A, B, Start, Select. Da ist nichts passiert. Die Animation ist nicht weggegangen. Würde mich interessieren, ob du, also nur aus Neugierde, ob du beim originalen NES damals auch auf Reset drücken musstest, um das Spiel neu zu starten.
Oh, das kann ich dir nicht sagen. So viel Geduld hätte ich wahrscheinlich nicht. Habe ich mir nicht angeschaut.
Ja.
Tja, sind wir damit durch. Viele, viele Neuerungen also und ein deutliches Upgrade in der Grafik. Musikalisch gibt es hier natürlich auch ein bisschen was zu erzählen. Das übernehmen aber nicht wir selber, sondern dafür haben wir uns wieder unseren Experten rangeholt.
Ja, Dr. Music darf mal wieder ordentlich die musikalischen Muskeln spielen lassen, von denen er so einige hat, also viel mehr als wir zumindest.
Ja, das stimmt.
Aber bevor wir zu Philippe geben, Tobi, wie hat denn dir die Musik überhaupt gefallen? Weil wenn Philippe das alles so analysiert, dann sind wir doch ein bisschen voreingenommen.
Ja, vor allem traue ich mich hinterher gar nichts mehr zu sagen.
Ja, stimmt.
Ich fand die gut. Die haben mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt genervt. Ich fand die nicht aufdringlich. Die klingen lustig, so ein bisschen belebend.
Das Unterweltthema ist ein bisschen
ja, also
dunkler.
Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Also mich hat sie nicht gestört.
Nee, mich auch nicht, um Himmels Willen. Gestört hat's mich auch nicht.
Also ich fand die eigentlich ganz angenehm. Also es gibt aus der Zeit und auch auf dem NES sicherlich Spiele, die grauenvoll klingen. Aber ich fand das hier eigentlich ganz, ganz nett, ganz gefällig. Und du?
Ich fand die auch nicht schlecht. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass es nur, ne, wie gesagt, 4 Stücke gab. Ich glaube, also im Intro, beziehungsweise im Titlescreen gibt's eins. Mhm. Dann die Oberwelt, die Unterwelt und irgendwie noch eins und ein Boss-Thema oder so. Also ich bin mir nicht ganz sicher. 4 Stücke sein und so ein paar Soundeffekte noch, also musikalische Soundeffekte von der Slot-Machine.
Ja.
Also ist nicht viel, aber generell ist das Thema, das man meistens in der Oberwelt hört, wie du gesagt hast, ist fröhlich, ist memorabel, klingt gut, ist okay. Ist okay. Nein, ist mehr als okay. Ist gut.
Ja. Ist ja auch schon der gleiche Sound, den man in Doki Doki Panic hören konnte. Auch die Soundeffekte sind teilweise erhalten geblieben. Einige kennen wir schon aus Mario 1.
Mhm.
Haben wir gerade vorhin schon gesagt, die Münzen. Aber da wurde tatsächlich ja einiges übernommen aus der Vorlage. Und darum begrüßen wir jetzt an dieser Stelle Philippe aus dem gekachelten Raum. Der Blechdose.
Philippe, übernimm mal bitte. Mach mal hier mal. Dr. Music, bitte.
Hey, hallo und herzlich willkommen im Musikpart dieser Ewig-Gestern-Folge. Ich bin Philippe, euer methodischer Musikmetzger und werde euch ein wenig den Super Mario Bros. 2 Soundtrack filettieren. Dabei gehe ich nicht jedes einzelne Stück durch, sondern hoffe, eine interessante Auswahl an Stücken für euch treffen zu können, um diesen Soundtrack ein wenig näher kennenzulernen. Verantwortlich für den zeichnet Koji Kondo, Nintendos erster dedizierter Komponist, John Williams der Videospielwelt, Vater der Mario- und Zelda-Themes und Chef der Soundabteilung von Nintendo Entertainment Planning and Development, vormals EAD, davor war das die legendäre Entwicklerabteilung R&D4. Wir hörten bereits und werden auch später noch davon hören, dass Doki Doki Panic zum gefälligeren und international leichter verdaulichen Mario Brothers Nachfolger mutieren sollte. Nicht nur im Look and Feel durch grafische Umgestaltung und Mechanikanpassung, sondern auch klanglich. Das Titelthema von Doki Doki musste weichen, es musste etwas Neues her. Koji Kondo stand nun also zum ersten Mal vor der Aufgabe, den ikonischsten Videospiel-Soundtrack aller Zeiten zu beerben. Zum ersten Mal? Ja. Denn die bei uns sogenannten Lost Levels hatten nämlich 1986 den unveränderten Super Mario Bros. 1 Soundtrack ohne die geringste Änderung hinterlegt bekommen. Nicht eine Note. Die Platte sollte nicht zum dritten Mal aufgelegt werden, nicht bei einem so andersartigen Spiel. Und ikonisch? Auch ja, und das komplett außer Frage. Das Hauptthema beim ersten Teil, so wie den Lost Levels, war noch diese eigensinnige, sich durch Persönlichkeit und Charakter über alle Genres erhebende Mischung. Eine Mischung aus Latin-Extravaganz im Bereich der Melodie und Harmonie und so wonky, laid-back, schleppendem Kopfnicker-Hip-Hop-Shuffle-Beat. Absolut niemand hört mehr diese Stile aus dem Thema heraus. Man hört nur noch das Mario-Theme als solches und an sich. Was lässt man darauf als Titelthema folgen? Spoiler Alert, das Unterwasserthema aus dem ersten Teil. Es ist also nicht das Titelthema aus dem ersten Teil und auch nicht das unverkennbar fiese Unterweltmotiv aus dem ersten Teil, sondern das unscheinbare dritte Stück im Bunde. Und da tritt der sprichwörtliche Effekt auf nach dem Motto: Schreib ab, aber veränder es so weit, dass es nicht auffällt, dass es abgeschrieben ist. Man höre einmal kurz hinein. Ich werde die Tracks übereinander legen und wahllos hin und her faden. War der Track im ersten Teil noch ein reinrassiger Drehorgelwalzer? Hat Kondo sich für den zweiten Teil überlegt, Honky-Tonks zu imitieren. Besonders gut daran zu hören, dass die Töne sehr spitz anschlagen, spitz in Anführungszeichen. Man hört einen sehr deutlichen perkussiven Anschlag und dann im Verlauf der Töne am ehesten noch einen ausschwingenden Seitencharakter. Dieser sehr perkussive Tonansatz wird wohl darauf anspielen, dass damals, Ende des 19. Jahrhunderts und fortfolgend, Reißzwecken in die Anschlagshämmerchen der Stehklaviere gedrückt wurden, was diesen hellen, spitzen und harten Anschlag verursachte. Und natürlich gehört zu einem ordentlichen Honky-Tonk auch, dass es verstimmt ist. Auch das findet sich absichtlich in das digitale Instrument hineinprogrammiert. Ein analoges Instrument verstimmt durch Vernachlässigung. Kondo musste hier die kalte Perfektion digitaler Instrumente bewusst und handwerklich gekonnt in eine Stummfilm-Ära-Slapstick-Untermalung einfärben. Um das stilecht hinzubekommen, hat er Passagen eingebaut, die wie ein Ragtime die rechte Hand auf dem Honky-Tonk synkopieren, während die linke Hand verlässlich ihr Umtata, Umtata, Umtata durchzieht. Die Synchronität beider Hände wird also durchtrennt oder zerrissen, sodass sie in Fetzen, in Rags, von links nach rechts und zurück wedelt und schwingt. Dann wieder im Overworld-Theme verlassen wir das Umta, Umta, Umta der linken Hand und erleben einen Boogie-Walking-Bass. Während die rechte Hand Honky-Tonk und Ragtime-Rolls abfeiert. Und auch geschaffte Levels spulen ein typisches Lick innerhalb des bisher vorgestellten Spektrums ab. Wir stellen mal wieder fest, in der Videospielmusikwelt, Mitte der 80er des 20. Jahrhunderts, war die amerikanische Unterhaltungsklaviermusik der 80er des 19. Jahrhunderts das Maß aller Dinge. Den orientalischen Einschlag der Spielgrundlage Doki Doki Panic ahnt man höchstens beim Unterweltthema. Und der Subspace geht voll auf das originale Mario-Thema zurück. genauso wie das Unverwundbarkeitsthema dem Sternthema aus dem ersten Teil gleicht. Das Ending von Super Mario Bros. 2 recycelt dann aber wieder das Titelstück von Doki Doki Panic. Eine kleine, verträumte Spieluhrperle, die sich gut für das 1001-Nacht-Thema des Originals wie auch für die Traumwelt der Mario-Adaption eignet. Der Titel des Tracks hat es schon gesagt, wir sind am Ending angekommen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu analytisch geworden ist und Koji Kondos kleine Hausaufgaben-Abschreibgeschichte euch ein Schmunzeln hat abgewinnen können. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und gebe zurück ins Studio zu meinen Retro-Boys. Ciao!
Ja, vielen Dank, Philippe, für deinen Beitrag. Wieder schön von dir gehört zu haben.
Ja, jetzt sind wir auch wirklich informiert. Das hätten wir ja gar nicht so rüberbringen können.
Naja, ja, nee, stimmt, das recht.
Komm, hör auf. Apropos aufhören, lass mal weitermachen.
Ja, denn wir haben ja vorhin versprochen, dass wir nochmal kurz auf dieses komische Spiel zu sprechen kommen, das hier als Vorlage gedient hat, Doki Doki Panic. Das wollen wir uns nochmal ein bisschen genauer anschauen und auch die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Denn ehrlicherweise ist die Tatsache, dass Super Mario Bros. 2 im Ursprung gar kein Mario-Titel war, auch schon der interessanteste Fakt bei der Entstehung dieses Spiels. Also im Jahr 1987, da fand eine große Messe statt, beziehungsweise ein großes Festival. Das war die Communication Carnival Yume Kojo 87. Das bedeutet so viel wie Traumfabrik, überraschenderweise. Mhm. Ich weiß nicht genau, was davon, aber irgendwas davon.
Also eher Yume Kojo, Karneval glaube ich nicht.
Wahrscheinlich nicht, Communication auch nicht, die 87 schließe ich auch aus. Ich gebe dir recht, wahrscheinlich bedeutet Yume Kojo sowas wie Traumfabrik. Das war eine Veranstaltung, auf der so neue, innovative, technologische Konzepte und Ideen vorgestellt worden sind. Und dazu hatte Nintendo damals in Zusammenarbeit mit Fuji TV ein Spiel entwickelt, um diese Messe zu promoten. Und die Hauptfiguren in diesem Spiel hatte man gleichzeitig dann als Maskottchen für die Messe genutzt. Daher auch der Titel des Spiels Yume Kojo Doki Doki Panic. Und Doki Doki Panic heißt übrigens nicht, wie ich vorhin fälschlicherweise gesagt habe, schnell schnell oder hektisch hektisch, sondern es heißt so viel wie Herzklopfen oder Herzrasen.
Es hätte eher zum ersten Teil gepasst, wo man einen Timer hatte, ne?
Ja, das stimmt. Da kann man durchaus mal ein bisschen hektisch werden. Und das Designteam hinter dem Spiel bestand damals aus einigen wichtigen Personen, die später auch an Super Mario Bros. 2 beteiligt waren. Darunter waren zum Beispiel Kensuke Tanabe als Lead-Designer oder Koichi Hayashida, der für das Level-Design zuständig gewesen ist. Und die Firma SRD, die haben wir ja vorhin in den Keyfacts kurz erwähnt, und auch in unserer Ice Climber-Folge übrigens, also Systems Research and Development, hatte von 1982 bis 2022 sehr, sehr viele Nintendo-Spiele im Auftrag entwickelt und dann wurde SRD von Nintendo gekauft. Aber jedenfalls hatte die Firma damals einen Prototypen entwickelt, den sich der Kensuke Tanabe, der ganz neu war bei Nintendo damals, zusammen mit Shigeru Miyamoto angesehen hatte.
Dem großen Miyamoto.
Dem großen Miyamoto, genau. Und in dieser frühen Version hatte man im Gegensatz zu Super Mario Bros. 1 eher so in der vertikalen Ebene gedacht, in der auch eigentlich zwei Spieler gegeneinander antreten sollten, um so in die Höhe zu gelangen, sollten stapelbare Items, also Blöcke, zu Treppen gebaut werden. Das haben wir ja eben in den Levelbeschreibungen schon ein paar Mal erwähnt. Und auf dieser Grundlage dieses Prototypens sollte nun ein neues Spiel entwickelt werden. Allerdings fanden die beiden, also Tanabe und Miyamoto, die grundlegende Spielidee noch so ein bisschen lahm und nicht besonders interessant. Zudem war der Zweispieler-Modus, zumindest in der Art und Weise, ein bisschen zu kompliziert fürs NES, weswegen Miyamoto dann dafür plädiert hat, dass bekannte Elemente aus Super Mario Bros. 1 genutzt werden sollten, wie zum Beispiel das ganz normale horizontale Scrolling. Naja, und so viel blieb am Ende dann vom Prototypen gar nicht mehr übrig. Allerdings haben es dann ja doch eben ein paar Elemente in die finale Version geschafft. Zum Beispiel das Stapeln der Blöcke, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, oder auch das Herausziehen von Gemüse aus dem Boden. Und das Spiel wurde dann pünktlich zur Messe fertiggestellt und war für das nur in Japan erhältliche Diskettenlaufwerk fürs Famicom erhältlich.
Das Famicom Disk System.
Und angeblich hatte Miyamoto schon während der Entwicklung so eine Vorahnung, dass das Spiel wohl auch als Mario-Spiel dienen könnte. Von ihm kam zumindest aber der entscheidende Impuls, dann später Doki Doki Panic als Grundlage für Super Mario Bros. 2 zu nutzen.
Ach guck, der Papa ist auch dabei gewesen, irgendwie.
Ja.
Also er hat zumindest seinen Segen gegeben. Das ist doch schön. Mhm. Und das war auch gut so, denn wir erinnern uns, die ursprüngliche Version von Super Mario Bros. 2, also The Lost Levels bei uns, die wurde ja als zu schwer empfunden. Und das hattest du vorhin ja in der Einleitung schon kurz gesagt. Wir erinnern uns auch nochmal an den Spannungsbogen. Mhm. Da musste eine schnelle Lösung her. Und es war natürlich ganz praktisch, dass das Entwicklerteam das gleiche war, wie auch schon bei Super Mario Bros. 1, was den Aufwand der Veränderung im Rahmen gehalten hat. Die Story wurde umgeschrieben, Ton und Grafik verbessert, typische Mario-Items integriert und vor allem wurden die Figuren des Spiels ausgetauscht. Naja, logisch. Aus den Maskottchen der Messe wurden die Protagonisten Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad. Die Mechaniken der Steuerung und vom Energie- bzw. Lebensmanagement sind grundsätzlich geblieben. Dafür wurden aber an ihren Animationen und am Spieltempo etwas geschliffen, um es ein bisschen näher an den Vorgänger Super Mario 1 zu bringen. Wer sich jetzt übrigens fragt, woher kommen die Eigenschaften der Figuren, also warum kann Peach schweben oder Toad schnell Sachen aus dem Boden ziehen, die sind natürlich den ursprünglichen Charakteren entnommen. Und zwar ist das eine Familie, die besteht aus Imagine, seiner Freundin Lina, seinem Vater und seiner Mutter. Luigi, der, ja, wie gesagt, deutlich höher springen kann als alle anderen, war ursprünglich mal die Figur Mama. Peach war vorher eigentlich Lina. Toad, der ja besonders flink gewesen ist, das war der Papa in dem Ursprungsspiel. Während Mario, naja, die Standardfigur Imagine gewesen ist. In Doki Doki Panic, da spielt die Geschichte übrigens in einem Buch und nicht in einer Traumwelt. Und das ist so ein bisschen in so einem arabisch angehauchten Setting angesiedelt.
Ja, so ein bisschen Tausend eine Nacht irgendwie, ne?
Genau.
Daher vielleicht auch die vielen Referenzen, die so ein bisschen aus der Wüste kommen in Super Mario Bros. 2, Pyramiden.
Also wenn du dir das Originalspiel anguckst, ist ja... Also es sieht ja schon echt merkwürdig aus, wenn du dir das auf YouTube anguckst, gerade auch nachdem du Super Mario Bros. 2 gespielt hast und dann siehst du deine ersten Level, wie man da so runterfällt und dann fällt da aber nicht Luigi oder Toad.
Ja, da denkst
oder,
du schon, das ist irgendwas falsch, ne?
Das sieht falsch aus, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Mario-Figuren da irgendwie wie vor Greenscreen aussehen, das sieht halt auch falsch aus, ja, aber aus anderen Gründen. Es ist echt irgendwie merkwürdig.
Aber es lohnt sich da mal reinzugucken, zumindest auf YouTube, das reicht ja auch. Also spielen kann man das, glaube ich, eh nirgendwo.
Ja, bestimmt kriegt man es irgendwo emuliert hin, ja, aber...
Aber da würde ich mir dann schon doch eher Super Mario Bros. 2 nehmen. Aber guckt euch ruhig mal das Video an, das ist schon ganz niedlich, das Intro zumindest.
Ja, das Intro ist cool. Das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, da hätte Nintendo sich gerne noch mal ein bisschen Mühe geben können und ein Intro pixeln, weil es ging ja. Doki Doki Panic hat ein gepixeltes Intro und sieht auch ganz schön aus, muss ich sagen.
Finde ich auch.
Ja.
Übrigens, Doki Doki Panic, im Gegensatz zu unserem Spiel hier, war erst beendet, wenn man wirklich jeden Level mit jeder Figur einmal durchgespielt hatte.
Das ist ganz schön hart. Das geht ja in die Richtung Golden Ghosts. Ja. Schön zweimal super schweres Spiel durchspielen. Das hier ist nicht super schwer, aber jetzt auch nicht kurz, aber auch nicht extrem lang. Also ich habe ja einen Timer im NES Mini mit drin und der hat mir 2 Stunden angezeigt. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden, 2 Minuten oder so gebraucht. Übrigens, da können wir kurz Trivia einstreuen, wenn wir gerade bei Zeiten sind. Du kannst ja wahrscheinlich deine Zeit nicht sagen, weil du keinen Timer hast. Der Weltrekord dieses Spiels, der liegt bei, mit Abkürzungen übrigens, ich habe ja vorhin den einen Geheimweg gesagt, es gibt noch mehr Geheimwege. Nochmal, ich habe 2 Stunden gebraucht für das Spiel. Der liegt bei 8 Minuten 11,590 Sekunden.
Boah, krass.
8 Minuten, wofür ich 2 Stunden gebraucht habe.
Ja, also 2 Stunden habe ich locker auch gebraucht, mindestens. Also ich würde mal sagen eher 3, aber es liegt schon ein bisschen zurück.
Also mit dem ganzen Abspeichern und Neuprobieren habe ich locker das Doppelte gebraucht. Locker. Ja. Ich habe mir das angeguckt auf YouTube. Es ist schon beeindruckend, wie der da durchrennt. Und der weiß auch ganz genau, in welchen Leveln er welchen Charakter benutzen muss, um die Geheimgänge, um die Abkürzungen zu finden. Der Weltrekord, zumindest den Weltrekord, den ich gefunden habe, ohne Abkürzung, der liegt übrigens bei 20 Minuten 36. Das ist auch noch deutlich unter 2 Stunden.
Ja, krass. Also wenn ich mir aber trotzdem vorstelle, viermal das gleiche Spiel spielen zu müssen, egal mit welcher Figur. Also ich finde es eine ziemlich beknackte Mechanik. Also.
Aber ist es das wirklich? Du hast doch vorhin selber gesagt, Tana und die 5 Module, die du hattest, du hast die Spiele doch zigmal durchgespielt.
Ja, aber nicht am Stück.
Nicht am Stück.
Damit konntest du ja nicht, also du konntest ja damals auch nicht abspeichern.
Auf dem Ding ja schon, das war ja auf Diskette.
Ja, okay.
Du konntest auf der Diskette abspeichern, also musstest du das nicht am Stück spielen. Und wenn du ja irgendwann mal richtig gut warst, ey, wie oft habe ich als Kind Alex Kidd in Shinobi World durchgespielt? Da habe ich das in einer Woche 4-mal durchgespielt. Locker, als ich irgendwann gut war. Das ist ja auch kein langes Spiel. Und wenn du das 20 Minuten 36, gut, ist Weltrekord, aber trotzdem, ne? 8:11. Aber nee, dann hast du ja nicht alle Level gespielt. Ich glaube, das hätte nicht gezählt. Und ich weiß auch nicht, ob die Abkürzung bei Doki Doki Panic oder ob die durch Super Mario eingeführt wurden. Wahrscheinlich waren sie im Original auch drin.
Ja, das mag wohl sein. Ganz interessant ist übrigens, dass Shigeru Miyamoto, also der Schöpfer von Super Mario.
Ja, das stimmt. Das hätten wir mal erwähnen können. Ja. Entschuldigung.
Der war zwar an der Produktion von diesem Teil schon beteiligt, allerdings lang nicht so stark wie noch am Vorgänger. Also die meisten Entscheidungen, die hat er hier tatsächlich dem Kensuke Tanabe überlassen, der auch erst seit 1986 bei Nintendo war, also noch gar nicht so lange, der dann später aber auch an ganz, ganz vielen anderen Franchises mitgearbeitet hat, also an der Zelda-Reihe oder an Kirby oder sowas. Als Director konnte er sich dann hier in Super Mario Bros. 2 auch mit vielen eigenen, auch ungewöhnlichen Ideen einbringen, aber immer irgendwie in Miyamotos Sinne, ne? Das haben wir gerade schon gesagt. Papa war immer irgendwie dabei. Aber auch der war ja durchaus bekannt für seine teilweise, ja, risikoreichen, aber zumindest kreativen Ideen. Insofern spiegelt so der Ansatz von Super Mario Bros. 2 durchaus auch Miyamotos Philosophie so ein bisschen wider, auch wenn er nicht ganz so stark mit einbezogen gewesen ist. Seine Aufgabe war es dann aber am Ende des Spiels schlussendlich, möglichst viel Mario-mäßige Elemente noch mit einfließen zu lassen. Und das war wohl auch eine der größten Herausforderungen dem Spiel, so dieses bekannte Mario-Spielgefühl irgendwie zu verleihen, obwohl es ja eigentlich gar keins war.
Ja, ich denke das aber auch immer wieder, gerade in der damaligen Zeit, war das das zweite Mario-Spiel. Da gab es ja noch gar kein echtes Mario-Spielgefühl. Also es gab den ersten Teil und den zweiten. Stell dir mal vor, der zweite Teil wäre erfolgreicher gewesen als der erste. Dann wäre vielleicht Super Mario Bros. 2 das Mario-Spielgefühl, das wir heute kennen. Und wir würden in jedem Mario-Spiel irgendwelches Gemüse aus dem Boden rupfen. Und dann würde man so auf den ersten Teil zurückblicken und denken, da springt man auf Gegner drauf und kann nicht auf den stehen bleiben und die hochheben. Das ist ja völlig krank.
Ja, ja.
Aus heutiger Sicht, wo du natürlich Super Mario 3 und die ganzen unzähligen Nachfolger, 2D, 3D, in jedem Spiel kannst du auf Gegner draufspringen und die zerplatzen, da ist das natürlich total der Ausreißer, obskur. Wir haben es am Anfang einmal kurz gesagt.
Genau, aber das ist auch der Grund, also ich mag das Spiel, das kann ich ja schon mal so ein bisschen Foreshadowing betreiben. Und viele Leute sagen ja immer, ja, das ist so anders und so das ungeliebte, hässliche Endlein der Reihe so ein bisschen. Aber für mich, der damals ja auch nur Super Mario Bros. 1 kannte, war das halt einfach der zweite Teil und der hat halt so funktioniert. Mario Bros. 1 hat so funktioniert, der zweite Teil eben so, wie das bei zweiten Teilen von irgendeiner anderen Reihe halt auch manchmal so ist. Die spielen sich halt ein bisschen anders.
Ja, das ist das, was ich meinte eben.
Und gar nicht schlechter. Und genau, du hast ja gerade gesagt, das Genre war einfach noch nicht so hinreichend definiert wie heute und schon gar nicht die Mario-Reihe. Ja. Und insofern habe ich auch nie so den Eindruck gehabt und damals schon gar nicht, dass das Spiel so raussticht oder so anders ist, dass es irgendwie angeeckt ist.
Ich habe bei Cultboy, Grüße gehen raus in die Richtung, da habe ich tatsächlich unter den Artikeln zu Mario 2 ein bisschen in den Kommentaren gelesen. Und da hat auch ein Kollege geschrieben, der hat Super Mario 2 über den Klee gelobt und meinte, er findet es viel besser als den ersten Teil. Also in allen Belangen besser. Also es gibt definitiv, ne, du hast es vorhin gesagt, Love or Hate.
Ja.
Und der liebt das Ding. Also ja, hat seine Berechtigung, auf jeden Fall.
Können wir gleich nochmal so ein bisschen ausführen, zu welchem Lager wir uns da zählen würden.
Ja, klar.
Love
klar.
oder Hate. Wie war das denn damals so mit der Presse? Love oder Hate?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil damals 88 oder 89 bei uns, da wusste man das ja noch gar nicht mit Doki Doki Panic. Das war ja einfach nicht bekannt. Es gab das Internet nicht. Woher sollten die Leute das wissen? Und insofern war Super Mario 2 in der Presse durchaus ein Erfolg. Also das wurde gut besprochen. Zum Beispiel gab es von der Powerplay 2,89, 80%. Tester Martin Gaksch, das fand ich ganz niedlich, der hat im Wertungskasten geschrieben, wo die Japaner nur ihre tollen Ideen für Videospiele hernehmen. Ja, auch Doki Doki Panic ist ein japanisches Spiel und es passt, aber es ist ja kein Mario-Spiel. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Es ist so, wo nehmen die nur die Ideen für die Mario-Spiele her? Von Doki Doki Panic. Fand ich irgendwie...
Es blieb ja im Hause Nintendo.
Ja, ja, natürlich. Aus heutiger Sicht fand ich das aber ganz putzig.
Ja, auf alle Fälle.
Man wusste aber, und das fand ich ganz interessant, in dem Artikel steht drin, dass sie in einer der vorigen Ausgaben über das japanische Mario 2 berichtet haben. Also die wussten, dass es da eins gibt, aber die waren auch ganz froh, weil sie hatten die Befürchtung, dass sie nur wieder das Gleiche machen, wie in der Japano-Version. Und die waren froh, dass sie eine westliche Version bekommen haben. Übrigens haben die es da als europäische Version bezeichnet. Auch da, es gab das Internet nicht. Man wusste nicht, dass das eigentlich die US-Version Version war, das Spiel, haben wir ja vorhin gesagt, kam ja auch 92 noch in Japan raus, dann als Super Mario Bros. 2 USA.
Ja.
Ja, unschuldige Zeiten waren es damals. Ach, herrlich. In der ASM 389 gab es 9 von 12. Und etwas verspätet, da besprach der Joker in der ersten Sonderausgabe Mega Blast von 1992 das Spiel. Und die Kollegen, die schienen schon besser informiert zu sein. Mhm. Nur 4 Jahre nach der eigentlichen Veröffentlichung, 3 Jahre nach der europäischen. Da wurde das Spiel nämlich, Zitat, als Mogelmodul bezeichnet. Mhm. Die wussten tatsächlich um Doki Doki Panic. Allerdings in dem Artikel wird das Spiel als Dream Factory bezeichnet. Mhm. Vielleicht ist das der englische Titel. Du hast ja vorhin auch was von einer Traumfabrik gesagt.
Ja.
Keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall noch recht ordentliche 72%.
Ja, auch okay.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen für die damalige Zeit, vor allen Dingen für Deutschland, weil, wir wissen es ja, im Ausland, da kommen Spiele ja meistens besser weg und das war hier auch so. Die Computer and Video Games 789, da gab es satte 97%.
Boah.
Das beste Spiel, das Nintendo bisher veröffentlicht hat, schrieb man damals.
Krass.
Richtig krass. In der französischen Player One gab es 95%. Die englische Games Machine gab immer noch 92%. Und überhaupt fällt auf, dass die Tests unter 80 alle retrospektive Besprechungen aus den Nullern oder Zehnern sind.
Okay.
Ich glaube, es gibt eine unter 80, die kam aus den späten 90ern und alles andere, was unter 80% war, ist eine retrospektive Besprechung gewesen.
Okay, also alles aus einer Zeit, wo das Genre bzw. die Reihe auch schon längst ausdefiniert war.
Ja.
Und klar, aus der Sicht fällt es natürlich aus der Reihe und bietet Angriffsfläche. Aber die Wertungen, die du jetzt gerade vorgelesen hast.
Die zeitgenössischen?
Die stimmen auch so mit meinem Gefühl überein, würde ich sagen. Also das war für die damalige Zeit sehr progressiv, sehr anders als der Vorgänger.
Mhm.
Und in allen Belangen wahrscheinlich auch das bessere Spiel, also als der Vorgänger. In vielen Belangen, sagen wir mal so.
Wenn man unemotional daran geht und die Musik ausblendet, die halt bei Super Mario 1 ikonischer ist.
Aber damals schon?
Weiß ich nicht.
So kurze Zeit später?
Ich habe in einem Test tatsächlich auch gelesen, ich glaube, das war auch der in der Powerplay, dass sie die Musik auch besser fanden in Teil 2.
Ja. Na gut, ist auch Geschmackssache am Ende, ne?
Klar.
Ja. Na gut. Ja, krass.
Aber das passt insgesamt zusammen, deine Einschätzung, denn wenn man alle Besprechungen zusammennimmt, die man auf Moby Games finden kann, dann kommt man bei 33 Reviews auf 87%.
Hm.
Das ist schon ordentlich und der Moby Score, das ist ja der Score, den die User vergeben, da wird auf einer 10-Punkte-Skala gemessen und da gab's immer noch 8 von 10.
Hm.
Und wir haben es auch erwähnt, ja, Love and Hate, aber damals waren die Fans schon begeistert. Insgesamt verkaufte sich das Spiel nämlich wirklich gut, fast 7,5 Millionen Mal, wobei der Großteil mit 5,5 Millionen, der wurde in den USA verkauft und die haben damit eindeutig die Nase vorn. Und da merkt man immer mal wieder, wie krass groß Nintendo damals in Amerika gewesen sind. Da hat einfach keiner eine Chance gehabt.
Ja.
Und mit diesen Verkaufszahlen ist Mario 2 das dritterfolgreichste Spiel auf dem NES nach Mario 3 und Mario 1. Also die Top 3 sind die drei Mario-Spiele. Das ist schon echt krass.
Okay.
Ja, und wo wir gerade Mario 3 erwähnen, was kam danach?
Naja, eigentlich geben wir ja an dieser Stelle unseres Podcasts ja immer die Nachwirkungen des Spiels grob durch und gucken uns so an, was es an Fortsetzungen gegeben hat. Man muss aber in dem Fall sagen, dass es bei Mario dann wahrscheinlich doch den Rahmen sprengen würde.
Ja, allerdings.
Schauen wir uns stattdessen nochmal kurz an, welchen Einfluss das Spiel auf den weiteren Verlauf der Reihe gehabt hat. Also noch im selben Jahr, 88 erschienen, habe ich vorhin schon gesagt, absurderweise Super Mario Bros. 3, das allgemein hin als der echte Nachfolger geht, also von Teil 1. Denn auch wenn Mario 2 ziemlich erfolgreich war, wie wir gerade gehört haben, die Änderungen, die es hier gab, die Anpassungen, die Andersartigkeit, die waren nicht ganz unumstritten bei den Fans. Ne? Also das hat man schon durchaus kritisch gesehen.
Mhm.
Und allein deshalb fühlt sich Mario 3 eher wieder wie ein echtes Mario-Spiel an. Trotzdem haben es ja so ein paar Dinge in einige der Nachfolger geschafft. Davon haben wir ja schon so ein paar erwähnt. Also man übernahm zum Beispiel Türen und Schlüssel. Auch diese Minispiele, bei denen man Items gewinnen kann, wurden übernommen in verschiedene Teile der Reihe. In Super Mario 3D World zum Beispiel von 2013 durfte Prinzessin Peach dann auch wieder Teil des spielbaren Teams sein. Was aber auch bedeutet, dass sie in allen anderen Spielen dazwischen wieder nur die zu rettende Prinzessin sein durfte, was ein bisschen schade ist.
Ja, finde ich auch.
Naja, zumindest in Mario Kart und Mario Party durfte sie dann zwischendurch immer mal wieder mitmachen und Protagonistin sein. Die Lebenspunktanzeige kam dann ab Super Mario 64 wieder, meistens in den 3D-Ablegern der Reihe. Und klar wurden auch einige Gegner fester Bestandteil der Mario-Welt. Wir haben Bob Omb zum Beispiel vorhin erwähnt, aber auch die Shy Guys, die tauchen ja hier und da immer mal wieder auf. Also wahrscheinlich haben wir noch was vergessen, aber bei der riesigen Masse an Mario-Spielen oder an Spielen, wo Mario oder eine der anderen Figuren zumindest Auftritte haben, das sei uns bitte verziehen. Tja, Markus, was meinst du? Mario 2, Love or Hate?
Das ist eine sehr gute Frage. Weder noch, würde ich sagen.
Okay, diplomatisch.
Ich bin ja Sega-Kind. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast.
Ja, ich habe davon gehört.
Und als solches habe ich natürlich zu Mario nicht diese mega nostalgische Verbindung. Klar, zu der Figur natürlich schon. Du hast vorhin die Super Mario Brothers Super Show erwähnt. Die habe ich natürlich als Kind auch gerne geguckt. Ich habe bei dir gerne Super Mario Bros. 3 gespielt und war immer super neidisch auf das Spiel, ne? Amiga und so.
Ja.
Aber davon abgesehen ist meine Super Mario Erfahrung, ja, ich habe Super Mario World im Zuge unserer Ehrenrunde damals das erste Mal überhaupt richtig gespielt. Insofern bin ich da so ein bisschen raus aus der Nummer. Und ich stelle das halt immer wieder fest, wenn wir Jump'n'Runs spielen, habe ich ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet, ich bin nicht der größte Fan des Genres, weil ich mit Plattformen, also mit diesem präzisen Springen, was man in Jump'n'Runs machen muss, ich springe einfach so oft daneben und das nervt mich einfach. Und bei diesem Spiel, eine Sache, die mich auch echt genervt hat, waren diese Lianen, die am Ende in den Leveln, wo man nach oben musste. Und dann musste man zur nächsten Liane und dann ist man wieder runtergefallen und wieder in den nächsten Bildschirm rein. Und beim Scrollen von links nach rechts ist das ja butterweich.
Ja.
Aber wenn du nach oben scrollst, dann geht das nur bildschirmweise. Und dann fällst du da runter und dann geht's wieder in den nächsten Bildschirm. Und dann dadurch bewegst du dich in eine andere Richtung und fällst noch im Bildschirm runter. Und ich denk so, oh, da muss ich jetzt wieder hochklettern. Nee, meine, ich lade neu. Ja, Quality of Life und so. Das hat mich genervt. Und ich fand ja auch die Hintergrundgrafik, habe ich ja auch gesagt, in Teilen nicht so wirklich schön. Aber das Spiel hat sich trotzdem ganz gut gespielt. Ich bin mit Toad noch relativ gut klargekommen. Der steuerte sich ordentlich. Und was ich gerade gesagt habe, auf Plattformen zu springen oder auf irgendwelche Gegner, die Fische, da kommen so Fische von unten hochgesprungen und auf die muss man dann draufspringen, um zur nächsten Plattform zu kommen. Das ist ja nur eine Mannsbreite quasi. Also so breit wie deine Figur ist, ist auch dieser Fisch. Was ich aber gar nicht so kompliziert fand, war zum Beispiel Birdo mit seinen Eiern. Das habe ich relativ schnell rausgehabt, wie ich da drauf springen musste. Die dann wieder in der Hand nehmen und werfen.
Ja.
Das ging relativ fix. Das war okay. Insgesamt ist das schon ein potentes Jump'n'Run. Das ist schon okay. Klar, das kann mit modernen Jump'n'Runs, gerade mit modernen Marios oder auch mit so einem Rayman Legends oder so, kann das nicht mithalten. Aber es ist kein schlechtes Spiel. Und wenn man eine NES hat, dann ist das definitiv was, was man in der Sammlung haben sollte, finde ich. Also kein Überspiel, ist für mich nicht der ganz große Klassiker, ist irgendwie ein Klassiker, ist aber durch die Geschichte auch wieder spannend, hat jetzt mit dem Spiel nichts zu tun. Aber ist ja immer so, wenn wir uns mit den Spielen beschäftigen, dann wertet das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Ich habe es gerne gespielt, ich habe es durchgespielt.
Ja.
Ich finde es gut. Ja, doch, kann man machen. In der NES-Sammlung gehört das Ding auf jeden Fall. Ich würde dem Ganzen, wenn wir in unsere beliebte 5-Sterne-Skala gehen, würde ich dem Ganzen 3 von 5 geben.
Okay.
Und Tobi, wie ist es bei dir?
Naja, ich bin definitiv im Team Love natürlich. Ich mag das Spiel wirklich gerne. Also für mich fällt es gefühlt, habe ich ja eben schon erwähnt, gar nicht so sehr aus der Reihe, weil es eben noch von damals bekannt ist und ich das zu einem Zeitpunkt gespielt habe, wo die Mario-Formel für mich auf jeden Fall auch noch nicht so definiert war. Insofern war das schon damals einfach für mich der zweite Teil einer tollen Spielereihe, die einfach ein bisschen anders funktioniert hat. Und das hat mich also ganz und gar nicht gestört. Aber auch objektiv finde ich, dass Super Mario Bros. 2 ein tolles Spiel ist. Klar, ist das Spiel alt. Und man muss alte Spiele mögen, um sie gut zu finden.
Ja, stimmt.
Aber dieser nonlineare Ansatz, diese Rausziehmechanik, das Wechseln der Figuren, je nach Level, die vielen kleinen Details, die hier so neu Einzug gefunden haben, die finde ich schon toll. Was mich ein bisschen genervt hat, das waren tatsächlich die, gerade im Vergleich zur übrigen Gegnervielfalt, diese langweiligen Endgegner, die sich immer wiederholen. Das fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch.
Mit Birdo hätte ich noch leben können, so als Running-Gag mehr oder weniger in den normalen Leveln, aber als Boss, als Endboss einer Stage, einer Welt, da hätte man sich ruhig schon noch mal ein bisschen mehr ins Zeug legen können. Und vielleicht hätte man auch nicht unbedingt die Wüstenwelt ein zweites Mal bringen müssen, sondern sich dann auch irgendwas anderes aus den Fingern saugen können. Aber das ist Meckern auf, naja, nicht hohem Niveau, aber auf 8-Bit-Niveau. Ich würde dem Ganzen 4 von 5 Punkten geben, weil ich noch sehr viel Nostalgie für das Spiel übrig habe.
Kann ich total verstehen.
Dadurch gibt's da nochmal einen Punkt mehr.
Was mir eben gerade noch eingefallen ist, die Mario-Formel, die damals noch nicht existent war, und dann musste ich an, ich bin ja Sega-Kind, ne? Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, oder?
Ach, du bist, ah, okay.
Alex-Kid. Hm. War auch jedes Spiel anders. Hm. So, was ist denn die Alex-Kid-Formel? Alex-Kid 1 ist ein ganz potentes Jump'n'Run, ist okay. 2 und 3 sind eher, also 2 ist meh, 3 ist nicht mal mehr ein Jump'n'Run, sondern ein Adventure, irgendwie was mal was anderes gewesen ist. Und dann mein Lieblingsteil der Reihe, In Shinobi World, basiert ja auch auf einem anderen Spiel. Mhm. Also ähnlich wie hier haben wir ein Jump'n'Run, was ganz anders ist als seine Vorgänger, weil es auf einem anderen Spiel basiert.
Guck mal, da haben wir schon wieder diese Nintendo-Sega-Schwurbelei.
Oder?
Was war da nur los?
Was war da los? Und darum, gerade aus heutiger Sicht, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich dem auch, nein, kann ich nicht böse sein. Das ist total okay.
Tja.
Und dann würde ich sagen, dann haben wir es mal wieder.
Das sieht mir ganz so aus. Das bedeutet, uns bleibt gar nicht mehr so viel übrig, als unseren lieben Hörerinnen und Hörern zu danken, dass sie es mal wieder so lange mit uns ausgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine nette Bewertung da auf Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar dalassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder ihr slidet in unsere DMs auf Twitter, Instagram oder sonstigen Kanälen und erzählt uns davon, wie es euch gefallen hat oder auch nicht.
Oder auch nicht. Und Sebo würde jetzt sagen, beschmeißt uns doch auch mit Geld.
Ja, beschmeißen ist noch nicht mehr notwendig, aber wir lassen die virtuelle Kollekte rumgehen mal wieder.
Ja, wir haben ja seit einiger Zeit einen Steady-Account und da würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen würdet, damit dieser Podcast irgendwann kein Minusgeschäft mehr für uns vier ist.
Sondern wir uns in Reichtum suhlen können.
Oder ich, so. Für den Anfang wird es schon ganz cool sein, wenn wir keinen Minus mehr machen.
Das ja, okay.
Würde mir erstmal reichen.
Dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen.
Ja, und ich zitiere Philippe und sage, bleibt am Drücker.
Bis dahin.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Through worlds where no one has ever been. He's taking on enemies no one else dares. This time Mario plops up power wherever he goes, so he's bigger and badder than ever before. You've never seen creatures like these. You've never had an adventure like this. It's everything you've dreamed of and worlds more. It's Super Mario 2, only from Nintendo. Now you're playing with power.